Gewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 120, heute mit Matt.
Bin wieder da.
Genau. Und meiner einer, ich bin Ingo. Hallo.
Hi ho.
Warst du weg?
Ich war weg, ja.
Ah, wo warst du denn?
Ich war in der Versenkung verschwunden.
Gibst du, du hast die ganze Zeit Generals gespielt.
Nee, das habe ich ja erst, als ich beschlossen habe, dass ich hier wieder erscheinen kann.
Also Common & Conquer entdeckt und spielst das jetzt durch, von vorne bis hinten.
Ja.
Mit 1 angefangen.
Ja, ich kann auch kurz irgendwie was dazu sagen. Also ich habe echt in den letzten Folgen irgendwie dann gemerkt, dass bei mir irgendwie die Luft raus war und es war einfach zu viel Arbeit in letzter Zeit. Also wer dazu gerne mal was wissen möchte, macht euch nie selbstständig. Und dann musste ich einfach mal irgendwie einen Monat Auszeit nehmen und jetzt geht's alles wieder bergauf.
Ja, das ist super. Dann können wir uns jetzt alle wieder freuen und wieder Spaß haben.
Alle wieder glücklich sein.
Alle wieder glücklich sein.
Also ihr durftet eh immer glücklich sein.
Ihr seid hoffentlich die ganze Zeit glücklich.
Genau.
Weil ihr habt entweder gar keine Arbeit.
Genau, das ich habe gehört, das macht manche Leute extrem glücklich.
Ja. Oder ihr habt ein, wie heißt das neudeutsch so schön, Work-Life-Balance, ein gutes Work-Life-Balance.
Ach so, oder ihr seid gerade irgendwie auf Sabbatical oder so.
Ja. Genau, Urlaub auf Hawaii oder sonst wo in der Welt unterwegs.
Ja.
Ja.
Oder ihr habt diese tollen Jobs, wo man so irgendwie Menschen zu Delfinen rausfahren kann und nur die ganze Zeit in der Sonne ist und so ein tolles Leben und so einen tollen Job hat. Ich hab mich das irgendwie jetzt dem letzten Mal gefragt, weil irgendein Bekannter von mir jetzt nach Ägypten irgendwie fährt und da habe ich mal wieder auf die Karte geschaut und gesehen, da müssen irgendwie ganz viele solcher Leute rumleben, die sozusagen anderer Leute Urlaub als ihren Job betreiben. Und dann frage ich mich immer so, haben die dann einen tollen Job? Finden die das alle total toll oder? Also wie viele Leute gehen da runter unter der Prämisse, dass sie sagen, boah, voll das geile Leben da, die ganze Zeit da, wo alle anderen Urlaub machen sein und dann am Ende ist es halt auch nur ein Job.
Ja. Also ja. Ich meine, wenn du so ein Typ bist, der Tauchding fotografiert, ja, weiß ich nicht, die Leute, die tauchen, fotografierst oder so, die ganze Zeit auf dem Meer rumschippern, den ganzen Tag nichts machen, außer Leute fotografieren, unter Wasser, die halt irgendwie rumschnorcheln. Ich meine, auf der einen Seite könnte man sagen, boah, total geil, er ist die ganze Zeit in der Sonne, im Wasser. Auf der anderen Seite musst du denken, gibt's nicht irgendwie mehr im Leben, als die ganze Zeit auf dem Wasser rumzuhängen und irgendwie.
Genau. Genau, das meine ich so. Also für den Urlauber ist das irgendwie so total toll, weil er sich sagt, ja, geil, das habe ich nur einmal eine Woche oder so im Jahr und ich würde das gerne die ganze Zeit haben und die Leute dort, die finden das natürlich total uncool, weil sie halt, oder nicht total uncool, aber es stellt sich halt wie überall recht schnell Routine ein.
Ja.
Ne? So. Halt. Also öfter mal was Neues. Immer gut.
Ja. Weniger Spaß haben.
Mehr Spaß haben. Immer auf jeden Fall mehr Spaß haben. Genau. Und wenn, so, und jetzt habe ich den Bogen auch irgendwie raus.
Oh ja, jetzt.
Und wenn es sein muss, dann auch Not Safe.
Genau, also Tumblr der Woche.
Wer hat denn den gepickt? Ich will mir das nicht.
Ich glaube, Flydie war da.
Flydie, der.
Geschrieben.
Eieieiei.
Also, das ist ein Subway.
Wie heißt das?
Eat Fresh.
Senpai?
Subway Senpai Tumblr.com. Ja, man sieht leicht bekleidete Manga-Figuren, die Subways.
Genau. Ganz viele Subways sind da irgendwie im Weg. Die essen immer ganz gierig Subways. Subs.
Ja.
Ich bin
mit diesen Subway.
Genau. Guck mal, das ist doch hier, wie heißt dieses Tier? Das ist doch irgendwie, ist das von Pokémon oder so?
Ja, wahrscheinlich.
Ich bin auch mit den einzelnen feinen Nuancen zwischen Senpai, Hentai, Manga,
Kirby,
und so weiter.
3DS.
Kirby, genau, das war doch irgendwie so ein von Super Smash Bros, genau, das war so ein Nintendo-Spiel.
Sind hier manche ausgegraut, weil die sind
Die sind
not safe for work.
Die sind ultra not safe for work wahrscheinlich.
Oder was.
Oder die sind safe for work, das war denen langweilig.
Oder kann man auf die draufklicken und, achso. Aber da ist doch gar kein.
Kann man auf die draufklicken, dann. It's dangerous to go outside. Here, take this. Ein Sub.
Ja, gut. Okay.
Ja.
Ja, könnt ihr euch mal angucken. Auch Sailor Moon ist dabei. Dringend angucken. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Wenn ihr nicht auf Mangas.
Wenn ihr nicht auf Subs steht.
Mangas, Hentai. Wie heißt dieses Zeug?
Senpai, Hentai.
Also, okay. Entweder angucken oder nicht. Beim ersten Mal klicken war es ganz lustig, beim zweiten Mal ist es nur noch halb so lustig. Aber.
Ja, so ist das mit vielen Links, wenn das Überraschungsmoment vorbei ist.
Ja. Wir hätten also nicht sagen sollen, was ich denke, man wirkt, sondern einfach einen Link geben. Ja. So, guck.
In Zukunft einfach jeden Link, den wir sagen, an Klickbefehl.
Ja.
Ohne vorher auf den Link zu gucken. Wir machen es auch so Short-URLs und wir dürfen ihn nicht auflösen.
Ja. Das Problem ist, wenn dieser Short-URL-Service dann irgendwann mal nicht mehr existent ist und dann alle unsere Links kaputt sind.
Nehmen wir einen vertrauenswürdigen, der nie bei uns als Tote der Woche aufgeführt werden wird. Okay, ja. Den suchen wir noch.
Genau. Mhm. Kommen wir zum Toten der Woche, wie du ja gerade schon eine Überleitung fast gemacht hast.
Fast.
Das erste, was ich rausgesucht habe, ist Open Office.
Wirklich?
Ja.
Es ist endlich.
Naja, nee, also es ist,
so.
Also offiziell ist es noch nicht tot. Und wir hatten ja damals schon gesagt, dass sie auf den Open Apache Graveyard gehen, genau. Also das ist nicht dieses LibreOffice, sondern das ist das Apache Open Office. Und da haben findige Wissenschaftler rausgefunden, dass die, letztes Jahr ein Release gemacht haben. Und obwohl da irgendwie 140 Entwickler auf der Liste stehen, waren da irgendwie, findet da irgendwie keine Entwicklung mehr statt. Und außer die paar IBMler, die da letztens vielleicht noch ein bisschen was rumgeschraubt haben, ist da irgendwie Sense. Und es sind auch ein paar Posten vakant und irgendwie findet sich kein neuer. Und es scheint sich die ganze Entwicklung auf LibreOffice so zu konzentrieren. Da stehen halt ein paar mehr Firmen dahinter.
Deswegen hat man es auf den Apache Open Software Graveyard Dings
gepackt, ja. Ja.
Zum langsam verrotten lassen.
Genau. Und wie wir damals schon vorausgesehen hatten, bewegte sich diese Leiche jetzt noch so ein bisschen, aber genau. Scheint doch bald zum Erliegen zu kommen. Ja. Wollte ich nur noch mal gesagt.
LibreOffice, ist das jetzt so viel weiter und so viel? Ich habe das ja nicht
angeschaut. Ja, also ich benutze LibreOffice tatsächlich mal, um irgendwelche Briefe zu schreiben. Also wenn du irgendwelche Kündigungen schreiben musst oder irgendwelche.
Oh, danke für den.
Wolltest du mir kündigen? Nee. Wem musst du kündigen?
Nee, ja, so pro forma. Nee, ich kenn Leute, die haben so einfach so irgendwie, also die haben sich, weil sie das mit dem Auto aktualisieren von dem Datum noch nicht so raus haben oder weil das in dem Office, das sie benutzen, schwierig ist, kenne ich Leute, die haben so irgendwie einfach die Praxis gehegt und gepflegt, jeden Morgen zur Arbeit zu kommen und als erstes das Datum ihrer Kündigung auf das heutige zu setzen.
Ah, okay.
Es gibt halt verschiedene Lebensstile, ja, und einer davon ist der. Andere Leute gucken irgendwie jeden Morgen auf ihr Konto und sagen, also das ist für die so die Negativkündigung. Gibt's so verschiedene Motivationen morgens. Ich esse morgens einfach nur Müsli, aber jeder, wie er möchte.
Ich dachte, du hättest dir selber eine Kündigung geschrieben. Das wäre auch interessant. Ich kündige jetzt meine Selbstständigkeit mir selber.
Mir selber, so.
Und mache doch ein Sabbatjahr.
Genau.
Ja.
Nö.
Nee, noch nicht. Gut.
Wie gesagt, das brauche ich ja nicht schriftlich machen, deshalb.
Sie kannst auch mündlich machen. Sag mal, Matt. Ja, Matt, wie geht's dir heute? Mir geht's gut, ich wollte dir was sagen. Ach, echt?
Ja. Spiegel. Okay.
Ja.
Ich muss gerade, Office. Und ich muss gerade eben feststellen, dass ich echt seit Ewigkeiten keine Office-Software mehr verwendet habe.
Ja, doch, guck mal, bei mir ist es sogar auf.
Oi.
Naja. So halb. Ah, ich habe sie benutzt, um eine Rechnung zu
schreiben. Aber das ist ja eine Rechnung, gar keine Kündigung.
Nee.
Geht das auch?
Das scheint auch zu gehen. Guck.
Oh, cool.
Ich kann auch damit Rechnung
so flexibel
schreiben. Ja, also ich benutze tatsächlich LibreOffice öfter mal noch. Und ja, für die paar Sachen, die man sie halt braucht, tut's. Und hinter LibreOffice stehen halt wesentlich mehr Firmen und ist ja mittlerweile auch in allen Linux-Distributionen der Standard, die Standard-Office-Suite geworden. Mhm. Also OpenOffice wird ja kaum noch verwendet, von daher hat sich das Bessere durchgesetzt oder so ähnlich.
Das mit den mehr Leuten dahinter. So funktioniert das halt.
Ja. Genau.
Okay. Was haben wir noch an Toten?
Toten. Ist zwar jetzt auch schon eine Weile her, aber wir haben auch schon eine Weile nicht gesendet. Letztes Mal gab es ja dann die Spezialsendung und kurz davor war ein Mann so frustriert und hat einfach seinen Rechner erschossen.
Ist jetzt die Frage, zählt das wirklich?
Also, als Mord?
Ja, also kann man so einem Rechner, ab welchem Grade denn kann man dem künstliche Intelligenz und damit Leben zusprechen?
Oh, jetzt wird's philosophisch.
Naja, also schauen wir uns mal das Trefferbild an. Also so wirklich, so, also wenn man hier
die, naja, du siehst ja die CPU hast, nicht.
Ja, genau, also es kann auch sein, dass es einfach ein Lungenschuss, Durchschuss war oder so.
Aber auch dann wäre es tot.
Ja.
Oder er hat irgendeine wichtige Arterie getroffen.
Eine wichtige Hyperlane.
Ja, genau.
Ein wichtiges Stromkabel. Okay, der war so frustriert von seinem Rechner.
Es war ein Dell, muss man dazu sagen.
Okay.
Ja. Und es war in Colorado Springs. Ich meine, vielleicht macht man sowas da ja öfter.
Ich meine, es ist halt einfach so, wenn du halt zwei Dinge hast, ja, ein Windows-Computer und eine Pistole. Das ist... Also ich meine, es ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Aber ich finde, der Typ ist natürlich auch lustig, weil daneben, also der hat dann halt irgendwie seinen Rechner gemeuchelmördert.
Ja.
Und dann kam die Polizei, weil da hat man wieder vergessen, Schalldämpfer drauf zu machen. So ist das halt. Hat er gerade nicht.
Ja, war. Ich da hätte man ja, hätte man planen müssen.
Ja, oder du nimmst so ein Kissen. Das Kissen war es nicht wert, so. Und dann deswegen kam die Polizei und dann hat er halt zu der Polizei noch gesagt, so ja, scheißegal, war es wert. Also weil hat er jetzt natürlich eine Strafe dafür bekommen, oder?
Wieso darf man in Amerika in seinem Haus nicht mal mehr Rechner erschießen?
He didn't realize he was breaking the law in discharging his weapon. Das ist nämlich der Punkt. Du darfst in den USA eine Waffe tragen, du darfst sie nur nicht entladen.
Na, aber
auch
wieso?
Das Abfeuern zählt ja technisch gesehen als Entladen.
Aber es kann auch sein, dass dieser Rechner bei ihm eingebrochen ist und du kannst doch Leute erschießen, die bei dir einbrechen.
Ja, ist mein Leben eingebrochen. Hat alle meine Fotos gestohlen.
Oder deswegen haben die doch alle eine Waffe.
Na, das kannst du nur in Stand Your Ground Law States. Ich weiß nicht, ob das Bundesrecht ist, Stand Your Ground. Also ich weiß, es in Florida.
Ja, in Florida. Das ist ja bekannt. In Florida kannst du, aber deswegen würde ich nie nach Florida gehen. Ja. Ich hätte echt Angst, dass mich irgendjemand erschießt dort, weil das machen da wohl alle.
Stehe auf meinem Grund und Boden. Ja.
Oder du kannst dann nur mit dem Rücken zu Leuten, also weißt du, du sagst nicht guten Tag mit der Hand, sondern immer mit dem Rücken, weil wenn sie in den Rücken schießen, dann ist Mord meistens.
Okay. Das habe ich noch nie betrachtet. Den also Mord, okay. Ja. Der hat den Rechner in die Seite geschossen.
Das wäre, müsste man debattieren, ob das jetzt dann Mord war. Mhm. Okay. Also hat er trotzdem Ärger gekriegt dafür. Naja. Egal, ich glaube, das war es wert. Für ihn auf jeden Fall. Gut, also dieser Dell-Computer ist auf jeden Fall scheinbar tot.
Mhm.
Passiert. ActiveX soll auch endlich ausgesondert werden. Ich meine,
war auch so langsamer Zeit. Also es war von Anfang an Zeit. Aber
genau, das war doch immer das unsicherste Ding von allen. Und
ist ja jetzt nicht so genau, also noch nicht ein Toter, weil es gibt ja noch Internet Explorer. Also
ja, diesen Internet Explorer 6 werden wir auch nicht los. Es gibt ja auch noch x Milliarden Installationen von Windows XP.
Wir müssen erst alle Leute, die so einen Rechner haben, den erschießen.
Genau.
Genau, also der Hintergrund ist eben der, wie wir später noch drauf kommen werden, gibt's bald so einen neuen Browser von Microsoft, also mit Windows 10 kommt ein neuer Browser, der heißt Edge und der hat keinen Support mehr für ActiveX.
Ja,
und VBScript. Gott, was ganz gut ist. Dieses I love you.
Oh ja, das hatte Geburtstag, gell?
Hatte das?
I love you, der I love you Virus hatte Geburtstag. Der war, glaube ich, 15 oder so ist er geworden.
Kann ja bald schon Alkohol trinken in Deutschland.
Aber nur weichen Alkohol. ja, I Love You ist 15 geworden, glaube ich, und viele Leute haben gratuliert, ich weiß nicht, sich selber oder dass sie damals drauf gedrückt haben.
Ich liebe dich so sehr, lieber Wurm.
Ja, drück drauf, verschicke dich an alle meine Kontakte, die wollen auch geliebt werden.
Okay.
Ja. Ja, VBScript, ActiveX, endlich weg damit. Wir haben mittlerweile HTML5.
Ja.
Und
wir haben Silverlight und
Autsch.
Wir haben neuere Sachen.
Ja, und wir andere Webtechnologien, ja, JavaScript, offline Speicherfähigkeiten im Browser.
Ja.
Und so weiter und so fort. Es ist einfach nicht mehr nötig. Selbst Flash stirbt ja langsam aus, so. Von daher wichtig, dass sich, also ich meine, wenn man schon einen neuen Browser macht, dann kann man auch endlich diesen anderen Scheiß endlich mal wegschmeißen.
Ja.
Gut. Auch tot. Dann noch tot. Ich hab's selber nicht verwendet, irgend so ein Dropbox-Verschlüsselungsdienst. Aber du kennst jemanden, der es mal benutzt hat, oder wie war das?
Ja, ich habe das von heute von jemand gehört, der gesagt hat, oh, RIP SafeMonk.
Tot.
Mehr weiß ich darüber auch nicht. Das Einzige eben, ja, es ist ja irgendwie bekannt, dass Dropbox relativ beliebt ist und es ist gleichzeitig bekannt, dass Dropbox, glaube ich, irgendwie mit diesen amerikanischen Geheimdiensten da entweder
ich glaub,
auf einer Liste steht oder halt irgendwie das nicht so sicher
gleich
ist.
Die NSA-Cloud.
Ach, so rum ist das?
Ja.
Ah, okay. Aber wenn ich da Dropbox benutze und dann in mein Network-Monitor gucke, dann ist da immer so AWS.
Ja, ist der gleiche.
Ist das einfach ein Akronym für NSA?
Ja, genau.
Ah, okay. Okay. Stimmt, hat auch die meisten Buchstaben gleich.
Ja.
Passt. Ja, also ist eben so, genau, Dropbox, also ich glaube, die haben eben Lawful Intercept oder wie man das nennt. Also die US-Regierungsbehörden können bei denen reinschauen bei Dropbox, wenn sie mit einem entsprechenden Befehl vorkommen. Wie auch immer, die werden natürlich wieder sagen, das darf keiner oder das kann keiner, aber dann gibt's wieder Gag Orders und blub und bla. Und weil das alles eben so ist, gab es dann wohl so einen Service, der nennt sich SafeMonk, der eben
die Sachen verschlüsselt hat.
Genau, die angeboten hat, also die Daten nochmal zu verschlüsseln. Ich habe das zum Beispiel bei so ein ähnliches Ding, also wir machen alle unsere Backups unserer Server in der Amazon Cloud, auf S3 und Glacier. Und also dazu benutzt man halt so ein Set von Python-Skripten, S3 CMD, ja, S3 Command. Und wenn man das einrichtet, da fragt dann halt auch so, willst du die Sachen nochmal zusätzlich verschlüsseln, wenn du sie in der Cloud ablegst, weil dann kann sie Amazon nicht angucken und auch sonst keiner. So stelle ich mir vor, hat SafeMonk wahrscheinlich auch funktioniert, aber das ist alles nur Halbwissen jetzt. Und deshalb rede ich jetzt darüber nicht weiter. RIP SafeMonk.
Ja, vielleicht auch einfach tot, weil die Leute, die irgendwie sich um solche Sachen Gedanken machen, die können halt auch eine OwnCloud benutzen oder irgendeinen anderen Synchronisierungsdienst.
Ja, das ist ja irgendwie immer so mit Security und mit Krypto, dass eben die Leute, also dass es ja immer mal wieder so Projekte gibt, sozusagen, um das den einfacheren Leuten näher zu bringen. Aber die nehmen es dann halt in der Regel nicht wirklich an, weil es mit Komforteinschnitten, sage ich mal, verbunden ist. Und dann sagen sich halt irgendwann die Leute, die das mal geschaffen haben, sagen sich dann halt auch irgendwann, naja, also wir können auch gut ohne das. Wir kriegen das auch anders hin. Tschüss. Ja. So ist das halt.
Ja. Also wie gesagt, wer SafeMonk benutzt hat und traurig ist, der soll halt sich irgendwo eine OwnCloud schießen und die benutzen oder sich selber eine installieren, da kann man auch zur Not, kann man erstens festlegen, auf welchem Server, in welchem Land es passieren soll, dann OnCloud-mäßig und zweitens kann man auch das verschlüsseln auf dem Server, wenn man das möchte.
Mhm. So. Aber denkt dran, dann das SSL-Zertifikat auch kein selbst signiertes Zertifikat verwenden für die Kommunikation.
Kann man, wieso?
Ja.
Wieso? Wenn es gut ist, kann man es auch selbst
signieren. Ja, wenn man nur mit sich selber da zu tun hat, ja, aber wenn man mit anderen Menschen da zu tun hat,
ja, dann ist es wieder schwierig, ja.
Das ist aber ein bisschen doof, ne?
Ich ging jetzt davon aus,
ja, die wenn man das nur für sich selber aber macht.
Man muss ja jetzt sowieso, der Chrome fängt ja jetzt an, ständig rumzumeckern, weil irgendwelche Zertifikate nur noch SHA-1 haben und nicht mehr ganz so taufrisch sozusagen sind.
Ja.
Also wer Zertifikate hat, muss man auch mal gucken, dass man die dann demnächst erneuert. Ich bin jetzt auch gerade dabei, weil es jetzt, weil der Chrome da schon ziemlich gemein ist, langsam und komische Ausrufezeichen anzeigt und bei anderen auch große rote Ausrufezeichen, so nach dem Motto. Irgendwas ist da nicht faul, irgendwas ist da faul. Und du denkst, ja, eigentlich ist da alles okay mit dem Zertifikat und eigentlich müsstest du jetzt nicht rummeckern, aber Mr. Google hat entschieden, dass das jetzt wichtig wäre. Schal 1 ist blöd.
Google macht gern komische Dinge.
Und ich meine, ja, Schal 1 ist vielleicht nicht mehr so sicher, aber nützt halt dann auch nur was, wenn du die Kollision wirklich berechnen kannst und dann auch nur für den, also da müsstest du auch noch die richtige Kollision berechnen und das ist dann halt schon echt schwierig. Aber gut, sei es drum. Jedenfalls Schal 1, Bebe, ihr müsst auf Schal 256 gehen und das halt bei den Zertifikaten dann mit eintragen und da deswegen eventuell neu generieren. Weil sonst
ich meine, wir waren auch schon lange ohne SSL-Sicherheitslücke, deshalb müssen wir jetzt aus anderen Gründen mal neue Zertifikate machen.
Ja, genau. So. Ja, genau, das ist wahrscheinlich einfach nur ein Trick von diesen Zertifizierungsherstellern, die lassen sich irgendwas Neues einfallen, damit man neue Sachen bei denen kaufen muss.
Und gleichzeitig auch so für die Systemadministrator-Zertifizierungsinstanz, die müssen ja auch warm gehalten werden und Kurse verkaufen. Mhm. Kaufen Sie sich jetzt einen Systemadministrator, der nicht nur gegen Pudel und Heartbleed gesichert ist, sondern der auch weiß, wie viel Bit
auch Freak und
was für eine hier Algorithmik die Zertifikats Private Key Engine hilft mir haben muss.
Ja.
So. Die müssen ja auch warm bleiben, die Systemadministratoren. Denen ist ja auch sonst langweilig, habe ich gehört.
Ja, bestimmt ist denen langweilig. Das hätten sie nichts anderes zu tun, aber man kann ja auch mehr Leute einstellen. Ja. Aber wir haben da Fachkräftemängel. Fachkräftemängel ist auch gut, ja. Fachkräftemängel haben wir.
Ganz viele. Auf allen Ebenen.
Ja, sehr schön. Gut. Haben wir noch einen Toten der Woche? Nee. Untote der Woche?
Was ist das denn?
Das war nicht am besten.
Die Witwe schmeckt noch immer.
Ja, das ist so ein uralter Shampoos, den sie irgendwo auf irgendeinem Schiff gefunden haben, was irgendwie seit 170 Jahren auf dem Meeresgrund lag.
Also so eine Headline und das bei der Tagesschau.
Ja, so nicht so gut.
Aroma von Tabak und Leder. Also, wer es noch nicht gerafft hat, wir reden von Shampoos.
Ja.
Die Witwe, Aroma von Tabak und Leder.
Ja, die Witwe, also der Shampoos heißt halt irgendwie die Witwe. Die Witwe. Und der lag halt irgendwie 170 Jahre unten auf dem Meeresgrund und zwar in so einer schönen Tiefe, dass er gut gekühlt war.
Ja, das ist auch einfach billiger, als ich einen Kühlschrank kaufen.
Ja, 2 bis 4 Grad lag der da irgendwie rum und dann hat ihn jetzt irgendjemand gefunden und die ganzen, das waren echt viele Flaschen, die sie da hochgeholt haben. Wie viele waren es denn? Ich find's gerade.
Schatz.
Er hat da 168 Flaschen.
Der Schatz Rackhams des Roten.
168 Flaschen haben sie gefunden und dann dürfte ein Experte 2 Tropfen von diesen Shampoos abschlecken auf seiner Hand und hat festgestellt, schmeckt lecker nach Tabak und Leder. Ich meine, vielleicht war es auch meine Haut, aber vielleicht ist es auch dieser total tolle Shampoos.
So, und mit dem Rest werden jetzt Schiffe getauft.
Aber es war irgendwie schon krass. Ich meine, damals, es war ja weder Fukushima noch, wie hieß die andere Katastrophe, noch die ganzen anderen.
Tschernobyl. Ja,
noch,
das war dem letzten Jahr wieder, jährte sich mal wieder, ne? Ich weiß das, ich kenne diesen Tag sehr genau.
Du kennst diesen Tag? Ja. Ja. Weil du dich auch immer jährst.
Mm.
Ja. Und sie jetzt da so ein Dach wieder drüber bauen wollen.
Über Tschernobyl. Ja, das
über den Reaktor.
Sie doch seit 100 Jahren.
Ja.
Schon bevor das angefangen hat, wollten die das doch schon. Hm. Nee, Spaß. Wollen die? Okay.
Ja, die wollen da so ein Mantelding drüber bauen und haben schon einmal Geld eingesammelt und jetzt haben sie festgestellt, es reicht nicht. Also müssen sie
Kickstarter. Ein Sarkophag Kickstarter.
Genau, für Tschernobyl.
Okay, und was hat das mit dem Champagner jetzt auf sich?
Das
war dann
alles
passiert.
Ja, genau. Du kannst ja nachweisen in Lebewesen, ob die davor oder danach
in organischen Substanzen.
Hm? Kannst du nachweisen,
ja, gut,
ob das davor oder danach nach Tschernobyl, pre- oder post-Tschernobyl ist.
Genau, also falls uns irgendwann mal die Unix-Time irgendwie stinkt, dann waren wir alles so since Tschernobyl.
Ja. Ja, dann kannst du solche Cäsium-Tests, was weiß ich, irgendwie machen und damit kannst du feststellen, also der Shampoos damals hatte das dann scheinbar noch nicht. Der ist also frei von diesen.
Ah, okay, ist also Bio-Shampoos.
Dummerweise ist da
einzig wahre.
Dummerweise ist da 150 Gramm Zucker pro Liter drin.
Das ist ja schlimmer als Cola.
Ja, also im Vergleich zu Cola sind noch 50 Gramm Zucker pro Liter drin. Also total lecker. schmeckt also wahrscheinlich nicht nur nach Tabak und Leder, sondern auch süße Plörre, ja.
Ja. Ja, aber ist selten und damit teuer.
Auf jeden Fall, so eine Flasche kann sich wahrscheinlich keiner von uns leisten. Will man wahrscheinlich auch nicht.
Der Campus der Shampoos Edition.
Ja. Aber so. man kann sich sowas auch leicht selber mixen. Nehmen einfach viel Zucker. Ja.
Andererseits tatsächlich jetzt mal so, ich wäre nicht geneigt, nicht ungeneigt, die Rechnung anzustellen, ob es sich mehr lohnt, den Shampoos jetzt, also hätte man ihn damals gesetzt, den Fall, man hätte damals entsprechende Kühltechnik verwendet und so weiter, als hätte man ihn gelagert, wären die Lagerungskosten über 170 Jahre teurer gewesen, wenn man ihn klassisch gelagert hätte, oder einmal auf Meer dumpen und dann wieder hochholen, ja. War vielleicht auch nur ein guter Plan von irgendjemand. Ja. Andere Untote der Woche.
Frage, ob der noch lebt, der den Plan hatte. Egal. Gut.
Ja. Der ist vielleicht bald auch Untote der Woche bei uns. Ja. Aber der andere diese Woche ist Age of Empires 2.
2.
2 HD Edition.
Ja gut, aber trotzdem muss man wissen, Age of Empires 2, warte, wann war das? Was ist das her?
15, ich weiß, auch. Age of Empires war mein erstes eigenes wirkliches Computerspiel. Das erste. Und
ja. Wie alt bist du?
Verrate ich nicht.
Dass wir das in Relation bringen können.
Also Age of Empires 1 kam 97 raus und 2 99.
99. Also ein Spiel, was 99 rauskam, wird jetzt noch gepatcht.
Hm, also ist leider doch Post-Chernobyl, aber ansonsten.
Ja. Aber das ist doch irgendwie krass, oder? Und ich meine, war nicht Microsoft der Publisher oder sowas von dem Ding?
Ne? Also ich meine, die HD Edition gibt's ja auch schon länger und ich habe das auch schon von mal ein paar anderen Leuten gehört, aber jetzt gibt's Patches dafür oder was ist genau?
Ja, ein neuerer Teil oder so.
Ah, ist ein DLC.
Ich fand es bloß einfach krass zu sehen, dass sie irgendwie so ein altes Ding immer noch weiter mit neuen, es sollen jetzt irgendwie neue Rasse soll irgendwie noch dazu kommen. Boah. Und so, also es ist schon eher so ein Update.
Die Sprite Artists freuen sich.
Ich muss leider sagen, ich habe Age of Empires nicht gespielt, weil erstens kam es von Microsoft. Und damals war ich ja noch so
Microsoft
richtig
Games.
Ja, aber damals war ich ja noch so richtig Hardcore Linux und nur Linux. Mhm. Und zweitens war ich eher der Siedler-Typ. Also ich habe Siedler gespielt.
Ja, das war zur selben Zeit tatsächlich.
Ja, ja. Und da warst du entweder warst du Siedler oder Age of Empires. Na gut, es gab auch manche, die haben alles gespielt. Aber ich fand irgendwie Siedler interessanter und habe halt die ganzen Siedler.
Ich fand Siedler auch knuffiger und habe das dritte Siedler vor allem viel gespielt.
Ja, das dritte war cool.
Aber da kam halt leider auch nie was nach. Das ist ein Franchise, dem hätte ich auch noch viel zu gucken.
Doch, Siedler gibt's immer noch, aber es ist einfach irgendwann eine Katastrophe geworden. Ich glaube, nach 3 ist es einfach nicht mehr besser geworden. Aber Siedler gibt's.
Können Sie auch mal eine HD Edition rausbringen? Eine Retina Edition.
Siedler, sind Sie nicht bei 7 oder so? Siedler, keine Ahnung. Siedler, guck, Ubisoft, Siedler 7.
Oh Gott, Ubisoft.
Die Siedler, Siedler 7.
Ja, und von wann ist das?
Der erste Titel ist von 93 und der letzte von 2014. Siehste.
Königreiche von Martaria.
Ja, also.
Okay. Okay, ich sehe schon, wir kommen nachher noch zu Kommandokokke. Ich habe noch so viel vor mir wieder.
Du hast so viel vor dir, was du noch spielen willst. Ja.
Ja, also ich bin dann nächsten Monat wieder. Ja. Ja. Okay. Mhm.
Aber es war ja, genau. Blue Byte war ein deutsches Studio auch, ja.
So, Untote haben wir abgeschlossen. Kommen wir zu den News.
Zu den News?
News diese Woche.
Naja, gut, also ist auch alles schon ein bisschen her.
Ja, aber wir berichten diese Woche darüber.
Diese Woche,
Podcast-Woche.
Diese Woche berichten wir über Nokia.
Nokia.
Genau.
Und zwar das mit den Maps.
Unter anderem. Also ich meine, so viel ist ja von Nokia nicht mehr.
Ja, genau, es ist ja das Nokia, also ohne die Handysparte, weil die ist ja jetzt Microsoft. Seit einiger Zeit schon. Und in der Werbung tauchen die jetzt auch unter dem Begriff, es ist ein Microsoft Lumia-Handy auf. Also und wir reden jetzt von dem, was von Nokia übrig geblieben ist. Und die haben diesen hier Maps-Service. Also die haben ein komplett eigenes Kartenmaterial.
Genau.
Komplett die haben eigenen Kartenservice.
Genau, den haben sie auch teuer mal eingekauft. Und die sind,
genau,
die stellen einige der besten Karten her. Und also ich mag die tatsächlich sehr. Ich mag die zum Beispiel lieber, hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, als zum Beispiel die Apple-Karten und sowas. Und die werden ja auch in irgendwelchen Navis benutzt. Also die Sparte scheint, ich weiß nicht, ob sie groß Geld macht, aber zumindest ist er einiges wert. Und da sich jetzt aber Nokia, ist ja die andere News, mit Alcatel-Lucent zusammentut, zu so einem großen Netzwerkausrüster und scheinbar das Kerngeschäft ist.
Wollen sie die Maps abstoßen?
Ja, ist im Gespräch, die Maps abzustoßen, ja.
Okay.
Genau.
Nokia hat irgendwie früher auch mal Gummistiefel und so gebaut.
Ja, und davor haben sie Papier.
Ja. Ja. Also man Papier, merkt schon, die haben eine sehr hohe Produktaffinität.
Ja, aber hey, ich meine, du musst dich immer neu erfinden, weil sonst stirbst du aus.
Ich finde das auch
also ganz viele andere Firmen, die früher mit Papier angefangen haben, gibt's einfach schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten gefühlt nicht mehr. Ja, und Nokia hat halt erst Papier, dann haben sie gemerkt, da stirbt irgendwie aus, macht alles nur noch China oder so.
Ja, auch viel Erfahrung gesammelt.
Billiger. Dabei, ne? Ja, machen wir jetzt Gummistiefel. Übrigens, die Gummistiefel und Reifen und so, die gibt's immer noch. Die heißen jetzt Nokian oder sowas. Also kannst du immer noch Nokia Winterreifen kaufen, wenn du oder irgend sowas.
Nokia Winterreifen aus Stein, so hart wie das 3310.
Ja.
Thors Hammer.
kannst du immer noch kaufen, wenn du willst.
Ja, also ist interessant insofern, weil zum Beispiel ja Samsung, also das die meisten hier für sowas, das sich Smartphone nennt, kennen und andere Elektronikkomponenten, die bauen auch alles. Also Kühlschränke, Drucker,
Autos,
Autoteile zum
Bauen, Autos.
Ich habe ganze Autos. Also sind sie eine Automarke? Sind sie ein Endfertiger? Sind sie ein was?
Ich weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall Autos, auf denen Samsung steht.
Vertrauenserweckend. daneben gibt's, habe ich heute auch gelesen, sie machen auch Öfen und so. Also alles, was irgendwo Strom ist, habe ich
gesagt. Ja, das ist so ein bisschen wie Sony, aber auch Sony geht ja gerade einen Bach runter. Die sind ja auch dabei, alles abzustoßen.
Ja.
Also Sony.
Ja.
Doch Sony.
Genau. Und
genau.
Also eine andere Firma, ein anderer Weltkonzern, Peugeot. Ja.
Bei Gott.
Habe ich in einer der letzten Top Gear Folgen, die je gesendet wurden, weil Top Gear gibt's ja auch nicht mehr. Top Gear ist ein Toter der Woche noch.
Ja, das wäre dein Toter der Woche gewesen, genau.
Ja, bald Untoter.
Untoter?
Ja,
das war. Aber kommt da jetzt ein neuer oder was?
Ja, da gibt's ein komplett neues Moderatorenteam und das wird total, nein. Die alten Herren sind durch nichts zu ersetzen. Aber die planen schon wiederum eine neue Sendung. Die sind dann bald Untote. Egal. Mhm. Die haben in einer der letzten Folgen berichtet auch so von Peugeot. Und Peugeot hat so eine ähnliche Historie hinter sich. So, boah, dann bauen wir mal Fahrräder. Dann bauen wir mal Munition. Dann bauen wir mal Korsetts. Dann bauen wir mal Pfeffermühlen. Dann bauen wir Autos. Mal schauen, was wir als nächstes machen.
Ja.
Ja. Jedenfalls Kapitel zu und zu und zu. Nokia, die sehr vielseitig sind, haben eben diese Karten. Das wollen sie abstoßen. Diesen Kartendienst, weil sie mit Alcatel-Lucent zusammen wollen. Und da gibt's jetzt verschiedene Interessenten dafür.
Genau. Also, zum Beispiel, also es wird rumort, also Wall Street Journal sagt, es sollte so in den nächsten 2 Wochen, also vielleicht, wenn wir das nächste Mal senden, ist das schon eingetütet? Gibt viele Interessenten, also unter anderem wohl auch Apple und
Facebook
und Fatzebook und einige
Amazon
andere.
Amazon und Alibaba. Also Alibaba. Eigentlich alles von A bis Z.
Aber zum Beispiel haben sich auch Audi, BMW und Mercedes zusammengetan.
Daimler. Das musst du schon unterscheiden können, gell? Daimler und Mercedes.
Na wieso? Ich habe ja auch Audi gesagt und nicht VW. Also was willst du eigentlich? Oder Porsche. Porsche Holding. Die Porsche Holding mit ihrem Sub-Sub-Sub-Unternehmen Audi. Ich sage Mercedes. Der Mercedes wurde es geholfen. Das ist mir doch egal.
Es gibt eine Audi AG, aber es gibt keine Mercedes AG. Das ist der Konzern Daimler. Egal. Die wollen das auch. Die wollen sich zusammentun und wollen es in ihre Autos reinbauen, oder?
Aber es gibt garantiert ein Mercedes-Benz-Werk AG Dingsblo, was irgendwie... Also von daher ist mir das ja Jacke wie Hose. Irgendwelche deutschen Autohersteller haben sich zusammengetan und wollen hier auch kaufen.
Ja.
Die hier Maps.
Ja.
Finde ich ganz witzig. Und das ist dann ihr Auto-Infotainment.
Ja, vor allem halt.
In-Vehicle-Car-Entertainment-Flubla.
Vor allem halt
einbauen.
Die drei großen deutschen Säulen. Also ich meine, hinter Audi steht ja dann auch VW, wie du schon korrekt gesagt hast. Das heißt, wir haben wirklich alle drei großen deutschen Autokonzerne.
Ja.
Und die tun sich mal zusammen.
Weil VW ist auch gleich Porsche immer noch, ne?
Ja, genau. Die größte Automarke, die wir haben in Deutschland, Porsche.
Und
ja. Ist schon interessant, dass die sich da zusammentun und dann, aber das hat ja auch nur das Manager-Magazin berichtet. Das ist ja unter ferner Liefen bei den Quellen. Mhm. Also wenn hier nicht BitTorrent-Freaks oder Gulli davon berichtet, zählt das ja eigentlich nicht.
Stimmt, wir hätten einfach, ja.
Ich habe auf Gulli geschaut und habe nichts dazu gefunden, deshalb ich weiß gar nicht, warum wir hier drüber reden.
Wir brauchen unbedingt noch einen Gulli-News-Artikel, lieber Chat. Ja. Sonst ist diese Sendung nicht vollständig.
Genau, Mobile Geeks hat davon erzählt, aber das lese ich nicht, weil er kann keine Umlaute. Und
ja gut, er hat halt keine deutsche Tastatur, der Sascha.
Ja, soll sie ja kaufen.
Aber es schreibt er nicht nur immer.
Bin auf Krawall gebürstet.
Ja, ich merk's. Aber guck mal, es powered by Microsoft Lumia.
Ja.
Ja.
Ja, und der schreibt über Nokia Maps. So geht's. Ja,
so geht die Welt. So geht die Welt.
Und nee. Als ob das noch nicht genug wäre mit diesem Chaos, mit Nokia, hier Maps, Alcatel, Lucent, Maps, aber oh, die machen keine Smartphones mehr und Das heißt jetzt Microsoft Lumia.
Ach so, ja. Ich wollte zu dem, egal.
Gute Reise. Du willst noch was?
Ja, ich wollte noch kurz dazu sagen, Facebook hat jetzt auch angekündigt, sie benutzen jetzt überall hier Maps. Also wenn du jetzt auf Facebook.com gehst oder die Facebook-App benutzt oder wie auch immer, ist jetzt immer Kartenmaterial von hier.
Okay. Ich glaube, hatten die, also für ihre Übersetzung hatten, haben sie,
glaube ich, eine Zeit lang Bing benutzt.
Genau, Bing Maps hatten sie wahrscheinlich, weil die.
Und jetzt verwenden sie halt fast überall hier. Also gut, in den Apps kann es sein, dass dann immer noch die Apple Maps oder die Google Maps aufgerufen werden. Aber wenn du es halt die Webseite benutzt und vielleicht demnächst auch überall anders. Hier Maps. Okay, und jetzt kannst du zu deiner Überleitung, als wäre es nicht noch genug und schon ganz
genau kaputt. Und das haben wir auch noch Facebook reingebracht.
Ja.
Genau. Und als hätten wir jetzt noch nicht irgendwie genug Verwirrung mit, was macht Nokia nun eigentlich? Ja, demnächst wollen sie auch wieder Smartphones bauen. Das hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal.
Nee, sie bauen Tablets.
Tablets haben
bauen
sie schon? Weil
ja,
Tablets der Deal war damals nicht, dass sie keine Tablets mehr bauen dürfen.
Genau, sie dürfen bloß keine Smartphones bauen. Und dieses, sie dürfen keine Smartphones bauen, geht halt, glaube ich, Anfang 2016 steht hier in dem Artikel, geht die Marke Nokia für Smartphones wieder an Nokia.
Genau, weil Microsoft heißt jetzt, also da heißen sie jetzt ja Microsoft Lumia. Also ja. Lumia dürfen sie dann wahrscheinlich nicht nennen, dann nennen sie halt Lamiu.
Ja, genau.
Limua.
Limua, ja, solltest du dir gleich patentieren lassen.
Nee.
Jedenfalls gibt es Gerüchte, dass sie vielleicht zurückkehren. Ein paar Tage später haben sie dann gesagt, nee, machen wir wahrscheinlich doch nicht. Aber so dementiert, dass sie es gerade zwar nicht machen, aber sich doch eine Hinteroption vielleicht auflassen, um es doch nicht irgendwann doch mal zu machen. Jedenfalls könnte es auch sein, dass wir vielleicht dann doch nochmal irgendwann Nokia-Handys sehen. Bis sie sich überlegt haben, dass es vielleicht noch was viel Besseres gibt als Smartphones und Netzwerkausrüster. Oder sie bauen halt das nächste Skynet.
Vielleicht ist das der eigentliche Plan. Sie haben die ganze Zeit versucht, so womit, was ist der erste Stein für ein Skynet? Naja, Gummistiefel waren es nicht. Ja. Smartphones, nicht schlecht. Rechenpower in die Hände der Leute. In jedem Haus steht dann eins, das kann dann den Haushalt übernehmen. Nicht schlecht. Ah, wir brauchen auch noch Karten, damit die Skynet-Roboter irgendwann ihren Weg finden. Auch nicht schlecht. Ja. Was hast du da gefunden?
Ich bin mein Nokia.
Reifen.
Nokia
ja, Skynet-Roboter, die in der Gegend rumfahren, brauchen auch Outdoor-Reifen. Ja, die müssen auch unterwegs rumkommen, die Kill-Robots, und die Leute töten können. Und wenn ich das so überdenke, auf jeden Fall ist Nokia gerade am nächsten dran. Ne? Das macht schon Angst. Und mit dem 3310, sie haben auch bewiesen, dass sie extrem harte, widerstandsfähige Geräte bauen können. Eieieiei. Nokia Next Skynet. Sollten so einen Slogan drunter machen, irgendwie Skynet starts hier oder so.
Das versteht dann bloß wieder die Hälfte der Leute nicht.
Ja. Hm. Das ist ja auch untot, ne? Also die Terminator Quad Fünfologie, da kommt ja auch bald ein neuer ins Kino.
Ja, ich habe ja auch nur die ersten zwei Terminators gesehen.
Du Glückliche.
Und danach die Serie noch, die basiert ja...
Die Sarah Chronicles,
genau, die basieren ja auch auf dem, was bis in den zweiten passiert.
Mhm.
Und danach weiß ich nicht, wie es weitergeht. Aber jetzt der neue passiert ja dann wieder in dem alten Universum.
Wenn wir vielleicht, nennen wir das Universum, weil genau so spielen sie da irgendwie, ja.
Also könnte man jetzt den letzten Jahr gucken, aber...
Ja, also der dritte war schlecht und der vierte hieß zu Recht die Erlösung und man hatte gehofft, dass es eine Erlösung war, aber... Bar. Also wenn Nokia dann Skynet irgendwann fertig hat, vielleicht ist das ein Anzeichen. Schauen wir mal, ob jetzt im nächsten Terminator irgendwie, also weil normalerweise ist ja immer gerade entweder so ganz knallhartes Microsoft-Branding, ja, also in US-Television, Fernsehserien aus den USA, die sind ja komplett mit Microsoft Branding zu.
Ja.
Also
ständig steht
alles
in
Ermittlungseinheit, wir haben eine Leiche gefunden. Moment, ich muss erstmal meinen Surface aufklappen, weil wir skypen jetzt.
Aufmachen. Ja.
Wir skypen jetzt mit dem Forensiker.
Ja.
Der uns schon hier immer in Excel zeigen kann.
Und man muss immer einmal sehen, dass die so ein tolles Dashboard haben und einmal Skype darauf aufmachen können.
Muss diese App öffnen.
Ja.
Close up. Und und vielleicht sehen wir jetzt im nächsten Terminator dann auf einmal ganz viel Nokia-Equipment. Dann wissen wir's.
Ja. Dann wissen wir, dass Skynet gekommen ist. Ja.
Dass sie wirklich dran arbeiten. So. Gut, haben wir unser Nokia-Block abgearbeitet, oder? Aber arbeiten wir uns, ich weiß nicht, also das war der letzte Punkt hier auf der Liste, deshalb würde ich sagen, wir machen weiter und arbeiten uns an Microsoft ab. Oder unseren Microsoft-Block. Block. Da war diese Build-Konferenz in, wo waren die überhaupt? Die Build? Ich weiß, dass die Ignite in Chicago ist, aber wo war die Build?
Keine Ahnung, ich verstehe auch nicht, warum die gleichzeitig
Die war in Moscone West, glaube ich sogar.
Aber warum machen die zwei Konferenzen fast gleichzeitig?
Das sind unterschiedliche Konferenzen.
Ja, das schon, aber warum machen die zwei wichtige Konferenzen gleichzeitig?
Einfach, mich was. Geht, gell. Aber die Build ist halt, also was tatsächlich so ist, die Build ist halt viel mehr Entwickler, also das ist die volle Entwicklerdröhnung von Microsoft und die
Indoktrination, oder?
Dröhnung ist im Prinzip das gleiche, nur massentauglicher.
Ich dachte Gehirnwäsche und sowas machen.
Ja. Warte mal. Ich muss auf meine Liste von Dingen gucken, die ich nicht sagen darf.
Quatsch.
Die Build ist entwicklerlastig und die Ignite ist schon mehr auch so eine Business-Messen-Konferenz. Also da geht's weniger um die Sessions und so, sondern da haben halt auch viele mal so ein Ständchen irgendwo. Und was ich gehört habe, die Ignite ist einfach so groß von der Leuteanzahl, von der Teilnehmerzahl her, dass sie eben nur in Chicago irgendwie sowas gefunden haben. Von der Größe her. So. Und warum die jetzt zeitlich irgendwie nah beisammen liegen, weiß ich nicht. Jetzt war erstmal die Build. Und da hat Microsoft unter anderem angekündigt, Project Spartan.
Der Spartan heißt jetzt Edge. Heißt
genau.
Die
ja.
Also
wer 3G oder 4G hat, braucht gar nicht mehr Surfen.
Den Witz wollte ich eigentlich auch machen. Edge ist kein Internet.
Ist einfach kein vollwertiges Internet. Und jetzt versuchen sie das.
Ich verstehe es auch nicht, wie man seinen Browser Edge nennen kann. Ja. Wo doch Edge einfach kein Internet ist.
Sagen Sie, haben Sie Internet? Nee, ich habe nur Edge.
Also wir haben ja über Spartan hatten wir ja schon geredet. Sie wollen sich endlich von dem alten Zeug trennen und endlich so hip sein wie Chrome und Firefox.
Mhm.
Und soll auch Chrome und Firefox Erweiterungen unterstützen. Also ich meine
auch, ja.
Ja, wie früher die ganzen Netscape-Sachen auch irgendwie Standard waren, außer bei Microsoft. Haben sie jetzt auch gelernt, naja, okay, Chrome und Firefox sind halt vorne und dann müssen wir uns jetzt wohl mal andocken irgendwie. Bedeutet auch gleichzeitig, dass sie ActiveX rauslassen und den ganzen anderen Schrott und endlich interessante Sachen
genau,
machen.
Genau, also sie haben halt eine neue Engine gebaut komplett.
Ja.
Und da haben sie dann glücklicherweise ActiveX und VBScript und so weiter rausgelassen. Und gleichzeitig aber unterstützt der Browser, wie du gesagt hast, Chrome und Firefox Extensions.
Lustig, oder?
Und sie geben uns noch mehr in der ganzen Feature-Dröhnung. Cortana wird integriert in den Browser.
Das war diese
Sprache. Das ist die Siri von Microsoft.
Ja.
Ja, also genau, sowohl Spracherkennung als auch so, du kannst dann auch einfach nur im Browser so Text markieren und dann sagen, hier
vorlesen.
Frage Cortana. Ach so. Nee, nicht vorlesen, sondern eben Frage Cortana und dann versucht das, ohne jetzt, dass du das dem zusprichst, aus dem Text sozusagen auch das wie eine Frage zu nehmen und
die aufzulösen. Wolfram Alpha reinzupacken.
Genau, das ist einfach nur straight to Wolfram Alpha, kurz mal hinten einen Spin gemacht und wieder zurück. Das ist neu als Feature und was ich nicht irgendwo als Feature jetzt direkt angekündigt gesehen habe, aber was sie in dem Trailer, den sie dafür gemacht haben, so ganz hart rausstellen, die haben so ein Doodle-Feature eingebaut. Also, dass du irgendwie auf einer Webseite Zeug dran doodeln kannst, also dran malen kannst.
Dran doodeln.
Ja, du kannst halt so, der klassische Traum von ganz vielen Menschen irgendwie im Web ist so, aber ich kann nie jemand sagen, auf der Webseite oben links das und das. Und jetzt kannst du halt so einen Pfeil hinmalen. Gibt schon bestimmt 10.000 Browser-Extensions für die anderen Browser, die das dann machen. Also die synchronisieren das dann und du kannst das jemand zeigen. Ich habe den
Sinn
auch nicht verstanden.
Was?
Ich weiß es auch nicht. Aber das ist irgendwie, wenn man den Trailer sich so anschaut, irgendwie die Hälfte der Zeit
und
wird in Webseiten rumgemalt. So, haha, ganz witzig, guck mal, du kannst die Bing-Webseite aufrufen und dann kannst du
ein Smiley reinmalen.
Ja, nee, einen ganzen Affen haben sie dann reingedudelt, so mit der so an der Suchleiste so dranhängt, als wäre das eine Stange und.
Und dann? Also ich meine, wer sieht das? Keiner.
Das weiß ich. Das ist halt so der Unterschied, ja. Apple macht sowas auf Uhren, da lernen jetzt Leute irgendwie mit einem Finger auf ihrem Handgelenk einen Penis zu malen und Microsoft will irgendwie, dass du halt Webseiten
dass
irgendwie
du Penisse in
Webseiten. Ja, jetzt kann, genau, ja genau, weil jetzt kannst du hier die jetzt kannst du hier diesen das Subway Senpai greifen. Ja, und kannst überall da, wo die Subways sind, die Subs sind, kannst du jetzt irgendwie Genitalien drüber malen. Ja,
sehr gut.
Ja? So.
Sieht dann halt keiner. Außer dir.
Das ist dann halt Kunst. Nicht. Nee, du kannst mit Leuten teilen. Das ist dann halt Kunst.
Sehr schön.
Weiß nicht. Also tatsächlich, ich habe den genauen Hintergedanken dahinter noch nicht verstanden.
Doch, wir haben's ja jetzt.
Kunst. Okay. So, was kann er noch alles? Vorschläge zu Apps im Store. Also genauso wie das bei Apple gerade ist, wenn ich zum Beispiel gerade irgendwie was im Safari auf meinem iPhone suche, ich suche halt gern mal irgendwie, suche mir irgendwelche Serien oder so zusammen, guck mir den Plot irgendwie auf Wikipedia an. Das erste, was oben erscheint, ist so, kannst doch im iTunes Store. Und ich drücke immer aus Versehen drauf, weil es wie ein Wikipedia-Link aussieht. Ja. Genauso wird das dann halt irgendwie in Spartan Edge gehen, dass wenn ich halt eine App, also wenn ich einen Suchbegriff oben eingebe und es eine dazu passende App im Windows Store gibt, heißt der Windows Store, Windows App Store?
Hab mich dann nicht.
Ja, stimmt. dann wird die einem da halt angezeigt. Ja.
Gut.
So.
Also sie haben dem Browser jetzt einen Namen gegeben und er kommt. Mögt es oder mögt es nicht? Edge kommt und Edge.
Und Edge kommt halt überall, also gleichzeitig auch, ist eine Universal-App.
Genau, also auch im Phone, wenn du...
Genau, Windows 10 ist ja eh so, dass das erste Windows-Release von Microsoft, also insofern ist Microsoft da zum Beispiel als Apple ein Stück weit voraus, dass sie halt eben ein Windows-Release für alle Plattformen gleichzeitig rausschmeißen.
Mhm. Genau.
Ist natürlich nicht so, dass das alles irgendwie... der gleiche Build ist oder so, sondern das sind halt spezialisierte Builds für die einzelnen Plattformen, keine Frage, aber dennoch so unified irgendwie, vielleicht kriegen sie es hin, dass alles am selben Tag rauskommt.
Ja. Und sie klauen sich auch immer mehr von Linux.
Ei, die klauen.
Ja.
Was haben sie sich
geklaut? Oder bedienen sich an den Ideen.
Die,
weil du gerade gesagt hast, eine Version für alles, also das dieselbe Idee hatte ja auch Canonical schon mit seinem Ubuntu, dass sie für Smartphone, für Tablet, für Desktop-Rechner, für Laptops eine Ubuntu-Version rausbringen,
mhm,
und da du dann auch irgendwie so dein Telefon an einen Bildschirm ranstecken kannst und dann ein großes siehst und irgend sowas ähnliches hat jetzt, mhm, Microsoft auch gedemot. Also auch dieser Convergence-Ansatz wollen sie wohl, ja, auch bedienen. Also dass du aus deinem Telefon schnell ein großes Tablet machen kannst oder einen Desktop-Rechner. Also da, genau, haben sich auch an Canonical-Ideen bedient, sozusagen.
Genau. Das haben sie schon auf diesem, also das hat Microsoft schon auf diesem Windows 10 Special Event da irgendwie schon vorgestellt mit, schau, hier habe ich ein Tablet und jetzt ist es ein Tablet, jetzt klappe ich unten eine Tastatur ran und zack, es wird zum Notebook. Und das Windows reagiert da irgendwie drauf. Ja. Und jetzt und jetzt säge ich mit der Flex was ab und das merkt, oh, jetzt bin ich ein Handy. Ich, ja. Sie haben auch so ein Übergangsding, so wie bei Apple, dass da Handoff heißt, sowas ähnlich. Ich glaube, das Continuum haben sie das genannt. Also, ja. Also, interessant an der Sache finde ich, wenn wir da noch kurz bei dem Edge und Windows 10 bleiben sollen. Ja, es ist jetzt irgendwie an vielen Ecken so nett gesagt inspiriert, böse gesagt kopiert. Aber gleichzeitig so alles in allem bringt Microsoft da halt irgendwie Dinge zusammen, ja, die sie jetzt zumindest mal wieder auf den Stand der Zeit heben.
Ja.
Und vielleicht kriegen sie ja dann noch den Sprung hin, noch mal was Eigenes obendrauf zu packen. Bin ich gespannt.
Ja, hoffentlich. Apropos noch Sprung der Zeit oder wieder so auf die Zeit zu kommen und auch bei Linux zu klauen, zu kopieren. Es soll jetzt keinen Patch Day mehr geben. Also nicht mehr irgendwie.
Wie?
Nicht mehr.
Die warten jetzt nicht mehr bis.
Nee, die warten jetzt nicht mehr bis Dienstag ist. Oder bis einmal im Jahr Dienstag ist. Sondern sie releasen es jetzt, wenn es fertig ist. Also so wie bei einer.
So wie das Sinn macht.
Ja, also so. Stell dir vor, du hast ein Arch Linux, also eine Rolling Release Distribution von Linux und kannst einfach jeden Tag neue Updates einspielen, weil jeden Tag Sicherheitssachen kommen. So macht das jetzt auch Microsoft. Und sie machen es sogar so, dass sie so, sie testen es erst an einigen Leuten und wenn es da gut funktioniert, dann wird es halt überall ausgerollt. Also
komm, außer, geben Sie mal den Arm her, also, hier kommt Spritzchen rein.
Ja, so ein bisschen so, als hättest du Arch Linux und hättest Community Testing und sowas, mhm, an. Ja, als wärst du halt so der
Hard Channel.
Ja, genau.
Also, wir hatten es relativ am Anfang der Sendung von, manche Leute haben jeden Morgen so ihre Kündigungen, die sie aktualisieren, andere Leute gucken auf ihr Konto drauf, wieder andere, wie der Matt, die essen irgendwie einfach nur Müsli morgens und wieder andere, die wollen sie aber jeden Morgen die neuesten Patches installieren. Ja. Ne?
Aber es ist
und was hast du heute morgens gemacht?
Ja, also das mache ich tatsächlich, wenn ich an meinem Desktop-Rechner sitze, mache ich zumindest irgendwann mal am Tag, dass ich einmal mit Pac-Man oder mit Jaurt die neuesten Sachen aus dem Netz ziehe und mich wieder freue, dass ich geile neue heiße scheiße Software habe.
Da hat der Ingo wieder ganz bewusst Desktop-Rechner und Linux in einem Satz unterbringen wollen.
Ja, weil wir sind ja auch dieses Jahr wieder Jahr des Linux-Desktops. Genau.
Genau.
Ja.
Okay, also keinen regelmäßigen Patch-Day mehr, sondern noch viel regelmäßigeren Patch-Day.
Ja.
Now, jeden Tag.
Jeden Tag.
Jeden Tag geöffnet. 24/7.
Ja.
Okay.
Nee, also ist ein guter Schritt. Endlich nicht muss man nicht mehr, also ich meine, es gab ja jetzt letzter Zeit öfter mal, dass sie entweder wirklich irgendwelche Patches außer der Reihe machen mussten oder irgendwie ein Patch-Day gemacht haben und einen Tag später hat das Google-Projekt hier, das die ganzen Zero-Days raushaut. Mhm. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Projekt heißt. Egal, jedenfalls gibt's ja so ein Google-Team.
Das Microsoft-Ärger-Ding.
Ja, und Apple-Ärger-Ding auch. Jedenfalls, einen Tag später kam halt ein Zero Day von denen und dann musste man halt einen Monat warten, bis Microsoft das wieder gepatcht hat. In der Zeit waren alle Windows alle einfach mal gepwned. Von daher ist jetzt schon besser, dass sie einfach sagen, nee, wir hauen das raus. Und ich meine, da die Qualität von den Microsoft-Patches in letzter Zeit auch so scheiße war, ist es auch egal, ob man da jetzt noch 3 Wochen wartet oder nicht.
Okay, ja, kann ich nicht beurteilen.
Ich habe
von erlebt.
Ja, also. Ich benutze auch kein Windows und kann das auch nicht sagen. Aber wenn du dir Heise und Co. durchliest, waren wohl da einige Büchsen kaputt einige danach.
Griffe
und,
ins
Klo. Man musste
manche
den
Patch Leute haben
irgendwie
dann ihren Rechner erschossen. Ja,
also. Ja genau. Und muss den Patches irgendwie wieder rausnehmen oder keine Ahnung.
Kannst du ja schauen, ob die Mordrate bei Rechnern hochgeht, wenn sie den Patch der jeden Tag machen. Okay.
Vielleicht gibt's da, ja, vielleicht okay. kann man, das ist,
das war dann eher so ein politisches Announcement von Microsoft. Was gibt's denn noch an Technologie?
Eine politische Sache gibt's auch noch. Ja. Sie haben für eine Debian 8 Release Party gemacht. Microsoft.
Was? So. Geld übrig oder was?
Ja, keine Ahnung. Ich habe gedacht, hä? Was? Also auf dem Microsoft, also das ist auch so ein bisschen, da passt auch der nächste Punkt, dieses Visual Studio Code, so ein bisschen dazu, man hat so das Gefühl, langsam übertreiben sie es. Also, sie biedern sich halt schon so gerade so ein bisschen an irgendwo. Ich weiß nicht. Also sie machen jetzt irgendwie ja total einen auf Open Source bringen so Sachen raus und jetzt haben sie auch eine Debian 8 Release Party gemacht. Also wer es noch nicht mitgekriegt hat, Debian 8, Jesse ist draußen vor einer Weile. Ich habe es noch nicht installiert. Ich warte erstmal noch ein bisschen ab, bis die ganzen Leute sich über Systemd aufgeregt haben und installiert dann das in ein paar Monaten oder so. Jedenfalls haben sie eine Party gemacht zum
Microsoft macht Party.
Ja, ich meine, die machen wahrscheinlich öfter Party, aber
ja.
nicht so oft für Debian Releases.
Ich glaube, das, was du gerade so angesprochen hast, war tatsächlich auch ein großer Aspekt von der Keynote, auf jeden Fall mal von dieser Build-Konferenz, dass sie jetzt auch auf andere Plattformen gehen und auch anderen Plattformen sich, man kann sagen, anbiedern wollen. Also sie haben ja in letzter Zeit eben viel Open Source und auch hier .NET und alles gibt's dann jetzt auch für Linux und so weiter. Außer Windows und Office 365 oder so, wie das heißt, und allem, was sie da so im Web jetzt launchen, also ist das tatsächlich, glaube ich, auch so gerade ein bisschen das Mantra. Alles andere wird irgendwie so plattformübergreifend versucht anzubieten. Ja, also sie haben jetzt Visual Studio eben so einen Code-Editor spendiert, der plattformübergreifend funktioniert. Also den gibt's für macOS, Linux, natürlich für Windows, keine Frage. Das ist halt auch, wenn ich das richtig verstanden habe, basiert der auf irgendwie Atom oder?
Ja, nur so ein Teil. Also nur so eine unterliegende Sache ist wohl von GitHub Atom.
Okay.
Genommen. Ziemlich viel anderes Zeug haben sie wohl selber geschrieben, aber trotzdem. Ja, aber die ja basiert auf Node.js oder Ion.js und so weiter und so fort. Also
ist halt ein Texteditor plus auch so Debugger. Ist nicht das volle Visual Studio.
Noch nicht.
Ja. Aber geht halt so in die Richtung. Also ist die Frage, ob es jetzt mal nur so ein, ob das so ein Taster ist. So ein Appetizer? So, komm doch zu uns.
Ich glaube, ja. Ich glaube, genau dahin geht's. Also ich meine, so nach dem Motto, wer die Entwicklungsumgebung kontrolliert, kontrolliert auch die Entwickler und kann die halt auch so ein bisschen steuern oder sowas.
Ja, also ich meine, das ist halt, wenn man sich so das Klientel auf der Build anschaut, und wir haben das auch bei uns so in den verschiedenen Freundeskreisen, die ich da habe, irgendwie häufig besprochen, keiner hat diese Build auf dem Schirm. Also Mobile-Entwickler, keiner hat die auf dem Schirm. Keiner hat Microsoft da generell auf dem Schirm, weil ihre Windows-Phone-Plattform, das ist doch den meisten Mobile-Entwicklern vollkommen wurscht. Also sie hat einen so kleinen Marktanteil, dass es den meisten hier...
Das ist unter 10%.
Also den Leuten, die einfach genug zu tun damit haben, iOS oder Android-Apps oder beides irgendwie rauszubringen, dann hat man nicht noch Zeit für das. Und das haben sie halt jetzt so versucht, also scheint so, dass sie gerade versuchen, auf dem Wege irgendwie mehr Leute für ihre Plattformen zu begeistern, es den Leuten, den Entwicklern einfacher zu machen, auch für Windows-Plattformen gleichzeitig zu bauen und einfach so überall diesen Ansatz zu fahren, in die Breite zu gehen. Wohingegen ja gerade andere, das haben wir vor einiger Zeit schon mal angesprochen, wohingegen andere wie Apple und Google sich immer mehr weiter verschließen und immer mehr diesen Login wollen. Den Login auf ihre Plattform geht Microsoft gerade so den Weg, eher so Zuckerstückchen auszuteilen und zu sagen, hier kommt doch auch irgendwie von, vielleicht kommt dann irgendwann auch wieder der große Login. Wer weiß. Wir hatten Code, wir hatten die Linux-Party, dann Cyanogen.
Ja, nee, lass uns mal noch bei Code bleiben. Also du kannst den natürlich installieren. Es ist kein Open Source. Ja, es ist trotzdem Closed Source, auch wenn Teile halt, wie gesagt, irgendwie auf GitHub's Atom irgendwo aufbauen und auf anderen freien Libraries. Aber es ist trotzdem normale Closed Source Software. Und ja, also ich habe manche Leute haben gesagt, okay, du hast es ja auch mal vorhin aufgemacht, sieht ganz nett aus, man kann es irgendwie verwenden, aber es ist wohl so, wenn das Ding abstürzt, schickt es auch gleich einen Call-Down zu Microsoft. Also lass es nicht abstürzen.
Oder benutzt es nicht. Das sehr lustig. Jetzt tatsächlich steht hier unten, when this tool crashes, we automatically collect crash dumps, so ja. We can figure out what went wrong. If you don't want to send your crash dumps to Microsoft, don't install this tool.
Ja.
Ja, das ist das Neue, wenn diese Website benutzt wird, Cookies und so.
Ja. Mhm. Ja. Das ist schon ein bisschen hart, oder? Also zumindest, dass du es nicht ausschalten kannst, wenn du es nicht willst. Ach, die meisten Tools, nicht, die meisten Tools fragen dich zumindest, wollen sie das jetzt wirklich senden oder nicht, wenn es abgestürzt ist?
Ach, ja.
Juck dich nicht, sagst du.
Naja, also ich meine, dass man irgendwie so ein Legalese-Trick fährt, dass man sagt, wenn du jetzt dieses Tool verwendest, dann erklärst du dich mit den und den Bedingungen einverstanden. Das ist doch ganz normal. Also das hat man doch ständig. Und in dem Falle, ich finde es da unten relativ klar mal aufgeschlüsselt. Bei anderen Firmen steckt sowas wahrscheinlich irgendwo hinten dran in den AGBs.
Hm.
Weiß ich nicht. Tangiert mich jetzt irgendwie wenig.
Ja, weil das nicht wirklich
benutzt. Also ich finde tatsächlich die etwas, wie soll man sagen, die etwas direkte Ansprache da unten komisch und ja, ich gebe dir recht, das wäre vielleicht besser gewesen, wenn man die App das erste Mal aufmacht, dann einfach zu fragen und so ein Setting, ja, das ist für so ein Software-Entwickler
oder
auch nicht so schwer, ja.
Muss auch nicht beim Aufmachen fragen, sondern wenn es wirklich crasht, kannst du ja fragen, darf ich das jetzt senden oder nicht, hilft uns halt, das zu verbessern.
Ja, war halt vielleicht auch nicht die Zeit dafür. Ist ja eine Preview, wie hier oben links stehen. Ne?
Ja, das Coole ist auch, es setzt natürlich auf Chromium auch auf Chrome-Technologie, weil Internet Explorer WebView können sie ja nicht nehmen, weil es wäre ja dann nicht Cross-Plattform und das war ja Ziel der Sache. Also vielleicht sollten sie ein Edge mal auch nicht nur für Microsoft Zeug rausbringen, sondern also für Windows rausbringen, sondern Cross-Plattform machen. Sonst müssen sie demnächst auf Konkurrenztechnologien setzen.
Untote der Woche, Internet Explorer für Mac heißt jetzt Edge. Bald.
Keine Ahnung. Also ich würde jetzt Visual Studio Code auch nicht verwenden, aber ich kann durchaus verstehen, warum sie das machen. Ich finde es langsam so ein bisschen over the top, ja, also ein bisschen zu viel.
Das ist einfach, weil dein Feindbild auf einmal zerstört ist.
So die ersten Schritte fand ich ja auch ganz cool, alles Open Source machen, so, aber jetzt.
Und jetzt
langsam,
releasen sie auch noch Sachen. Ja.
Langsam wird's ein bisschen.
Das ist nicht mehr das Microsoft, das ich kenne.
Erstens das und zweitens ist es aber wirklich so, es fühlt sich so ein bisschen an, als ich kann es verstehen. Wie gesagt, in denen geht hier ja auch ein bisschen auf Grundeis. Sie sehen halt, okay, wir können halt irgendwie noch mit Office 360, 365 Cloud-Zeug irgendwie Geld machen. Das können wir halt den Unternehmen noch verkaufen. Mit unserem Windows 10 können wir vielleicht noch so ein paar OEMs abzocken, aber ansonsten scheint es ja jetzt, das Upgrade gibt es ja dann umsonst demnächst. Und sie fahren ja dann so ein bisschen auch die Apple-Schiene oder auch die Linux-Schiene. Das Betriebssystem halt ist umsonst. Damit machen sie dann kein Geld mehr. Also machen sie halt gerade noch mit den Office-Sachen Geld. Und jetzt gucken sie halt, dass sie irgendwie die Entwickler halt dazu kriegen, wieder auf ihre Plattform zumindest aufmerksam zu werden. Ja, und Kerntechnologien als Open Source zu machen, dass die Leute auch sich das angucken können und es vielleicht irgendwo verwenden können. Es fühlt sich halt jetzt schon ein bisschen nach Anbietern an und das ist mir dann schon wieder zu viel. Also die ersten Schritte fand ich cool und jetzt ist so
Wir kommen gleich zu dem Punkt, den ich uncool finde, also wo es dann auch für mich komisch wird. Ja,
ja, okay, dann kannst du den gleich noch machen, ja, genau. Das finde ich auch eine interessante, passt genau in die Geschichte rein. Also die Sache ist, sie wollen die Android- und iOS-Entwickler dazu kriegen, ihre Apps sehr schnell unter Windows 10 Phone, keine Ahnung, wie
Windows
das 10. Windows 10 auf
einmal
Phones.
Windows 10.
Ach nee, stimmt, überall, ne?
Ja,
kannst du
ja
auf dem Desktop deine die Apps Also, dass du iOS-Apps oder Android-Apps unter Windows 10, egal wo, laufen lassen kannst. Und zwar mit minimal Code Changes.
Ja.
Also es wird keine Virtualisierungsschicht oder sowas sein, kein kein Kompatibilitätslayer oder sowas in dem Sinne, dass sie komplett fahren, aber zumindest in die Richtung, dass
sie haben die APIs nachimplementiert.
Ja.
Sie haben eine Runtime sozusagen dafür implementiert. Also ich glaube, am einfachsten lässt sich das so beschreiben, wie es damals war bei BlackBerry. Die haben das ja auch für das Playbook gemacht. Also BlackBerry, RIM BlackBerry, wie auch immer die Firma jetzt gerade heißt, und ob es die überhaupt noch gibt. Die haben für das Playbook damals ja auch, weil sie irgendwie keinen konkreten eigenen Ansatz gekriegt haben, um schnell irgendwie Native-Apps zu entwickeln, haben sie dann gesagt, okay, wir bauen hier eine Android-Runtime ein. Das heißt konkret, man kann da APKs installieren und wenn halt da irgendwie entsprechende Methoden auf entsprechenden Objekten aufgerufen werden, dann gibt's halt wie so einen Mapper, beziehungsweise eben sie haben diese Dinge nachimplementiert und auf ihr Betriebssystem umgemappt. Und genauso hat Microsoft das jetzt in zwei Projekten, oder drei Projekten gemacht für iOS, Android und Win32-Anwendungen. Also sie haben halt im Prinzip schon Kompatibilitätslayer gebaut. Ist im Prinzip das. Also zumindest verstehe ich das so. Und also sie haben halt APIs nachimplementiert. Und daher haben wir auch schon den großen Haken. Und das ist genau der Punkt. Das ist eine Marketinglüge, ganz ehrlich. Also ich kann das nicht anders sagen, aber das ist einfach nur eine große Marketinglüge. Egal was es ist, ja, das sind halt so Silver Bullets und das verkauft man den Leuten gern, aber das kann nicht so schnell funktionieren. Also jetzt gerade sowieso noch nicht und dann brauchen sie auch noch eine Weile. Also was haben die gemacht? Nehmen wir eben das Beispiel iOS-Entwicklung, weil ich da am stabilsten unterwegs gerade bin. Unter iOS gibt es so ein Framework, das ist dafür zuständig, das UI deiner App zu zeigen. Es heißt UI-Kit. Das hat eine Reihe von Klassen und jede von den Klassen haben halt irgendwie x Methoden. Ja, beispielsweise UI-View. Das ist unter UI-Kit die Klasse, die so eine View, also einen rechteckigen Space auf dem Screen mit möglicherweise Subviews zeichnet und sich darum kümmert, dass der Inhalt dargestellt wird. Und davon gibt es dann wieder ganz viele Klassen, die davon erben, beispielsweise so eine Navigation Bar, die hat wieder Navigation Buttons drin. Wobei man wieder sagen muss, UI Bar Button Item erbt nicht von UI View, auch wenn es eine View ist. So. Und da fängt schon der krude Kram irgendwie an. Und was Microsoft jetzt im Prinzip gemacht hat, ist, sie haben das genommen, haben sich sozusagen wie die Spezifikation von Apple, also wie man das da programmiert, genommen und haben sich das genommen, wie das bei ihnen aussehen soll und haben jetzt einfach sozusagen Code geschrieben, der das selbe macht bei ihnen. Also sie haben das einfach oder die Runtime dafür implementiert. So. Das heißt aber jedes Mal, also erstmal müssen sie jetzt sozusagen 100% erreichen. Sie müssen alle Klassen und alle Methoden so implementieren, wie das auf ihrer Plattform erwartet wird. Und dann immer, wenn Apple neue Releases macht von seinen Betriebssystemen und damit neue Klassen bringt, alte verwirft, die Arbeitsweise einer gewissen Methode verändert und gleichzeitig, wenn Microsoft Updates von seiner Plattform bringt und da gewisse Sachen verändert, jedes Mal müssen sie Updates fahren. Und hinken immer hinter, also das wird immer irgendwie ein Stück weit hinterher hinken. Und wahrscheinlich wirst du halt so die 0815 Dummy Fahrt App irgendwie damit recht schnell cross-kompiliert kriegen oder wie man das dann auch immer nachher nennt. Aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise nennenswerte Traktion findet. Das ist ein verzweifelter Versuch, um noch mehr Apps irgendwie in ihren Windows Store zu bringen.
Also ich meine, sie haben ja irgendwie Windows 10 oder Windows auf Phones hat irgendwie so einen Marktanteil von irgendwie 10%. Klar, wenn du jemanden fragst, baue mir mal eine App, dann oder auch ein Auftraggeber wird halt meistens sagen, yo, er braucht halt die App für iOS und Android. Ja, kein Mensch baut die App gleich auch für Windows Phone. Macht keiner. Also
kann ich bestätigen, ja.
Ja, das findet einfach nicht statt. Und von dem her kann ich es verstehen, dass sie sagen, okay, sie wollen halt irgendwie die vielen, vielen tausend Apps, die es, und ich meine, das bedingt sich ja auch. Okay, es gibt also erstens wenig Leute, die diese Phones haben. Und es gibt zweitens auch wenige Apps, die darauf laufen. So, das heißt, was ist jetzt, wäre für mich ein Grund, warum soll ich mir jemals eine Windows Phone 10 App, Windows Phone 10 Phone kaufen? Macht mir ja keinen Sinn, weil ich hätte ja wesentlich weniger Apps zur Verfügung, als wenn ich mir ein iOS oder Android Phone kaufe, ja? Schon aus dieser Sicht. Solange so Leute denken, gibt's halt auch weniger Nutzer, die Windows 10 benutzen auf Phones und deswegen weniger Apps dafür.
Das ist ein Henne-Ei-Problem, klar. Ja. Aber was du halt hinkriegen wirst, mit so einem Move, kriegst du nur hin, dass die subjektive oder die Mediamarkt-Zahl, wir haben so viel Apps in unserem Store, hochgeht. Ja, so der Gigahertz-Counter. Das sagt nicht aus, dass da irgendwie qualitativ hochwertige Apps im Store sind, sondern das sagt nur aus, wir haben jetzt irgendwie halt vielleicht 20 oder 30% mehr Apps als vorher. Und es bleibt noch abzuwarten, wie viel sie dadurch gewinnen. Also sie werden, glaube ich, nicht an irgendwelchen qualitativ hochwertigen Apps gewinnen. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Das ist ein völlig anderer Ansatz, ob du sagst, ich habe eine App nativ für das und so geschrieben oder ich habe eine bestehende App genommen und mit minimalsten Aufwand und minimalsten Anpassungen lief sie jetzt auch unter Windows. Das ist ja absolut konträr, finde ich.
Also aber trotzdem
diametral entgegengesetzt auf der Schiene sozusagen, was Entwickler machen wollen. Und damit wirst du halt eben nur die, ja, relativ einfachen und damit nicht wirklich tollen Apps auch rüberbringen.
Aber trotzdem könnte es ja einige Entwickler dazu bewegen, ihre App, wenn es jetzt wirklich nur ein paar Zeilen Code-Änderungen sind, dann für Windows Phone zu releasen. Also,
ja, wie gesagt.
Dein, was weiß ich, so einfache Spiele oder das ist, hast du nicht gesehen.
Ja, das ist zum Beispiel dann der nächste Punkt. Spiele ist genau so ein Thema. Spiele ist total aberwitzig, das brauchst du gar nicht machen, weil Spiele haben ja in der Regel einfach nur ihre eigene Grafik-Engine und Library und die wird in der Regel sowieso, also die setzt ja dann auf sowas wie OpenGL oder so auf und das gibt's ja dann, OpenGL gibt's unter Windows noch nicht. Oder?
Ja, weiß ich nicht.
Da muss es
auf Phones
DirectX doch. Mini oder so geben.
Ja, doch, die müssen, die können, glaube ich, auch immer alle.
Ja gut, die Chips können das, aber ob es einen Lip für gibt.
Na doch. Also es gibt ja viele Spiele, die sind auch OpenGL unter Windows.
Aber da bringt dir dann zum Beispiel das alles gar nichts, dass sie dann irgendwie UI-Kit oder so nachgebaut haben. Oder andere Dinge.
Und ich meine, Code-Changes musst du auf jeden Fall machen. Also ich meine, wenn du jetzt eine App hast, die halt auf die Google-Services dependet, um halt da, was weiß ich, eine Google Maps oder sowas anzuzeigen, um den Weg irgendwo anzuzeigen. Oder ich weiß jetzt nicht, wie es bei iOS ist, da ist es ja, wird es ja genauso sein, wenn du automatisch, weiß ich nicht, deine Updates da einspielen willst oder halt dann einen Aufruf machst, um eine Map dir anzuzeigen, den Weg oder sowas.
Ja.
Das müssen sie ja irgendwie anders machen auf ihrem System, weil sie halt nur Bing Maps oder vielleicht demnächst hier gekauft haben oder was immer.
Ja.
Den Teil müsstest du halt anpassen wahrscheinlich.
Sicher, ja. Also das ist genau der Punkt, wo ich halt einfach nicht glaube, dass es in irgendeiner Weise tragend ist, sondern es ist halt ein Marketing-Move. Und ich glaube, die Ärmsten in dem Prozess sind gerade die Leute, die ganzen APIs eben von Apple und Android nachimplementieren müssen für Microsoft. Vor allem, ich habe in letzter Zeit eben wieder genaueres Auge auf die iOS-Entwicklerschiene gehabt und da ist ja gerade so viel im Argen. Also die ganz viele iOS-Entwickler kotzen im Strahl über das, wie buggy gerade die Sachen von Apple sind und die von Microsoft müssen das jetzt ja noch nachimplementieren.
Ja.
Also, ja. Genau, also, und das ist tatsächlich so, wenn sie sowas machen, also das, für mich klingt das gerade echt extrem verzweifelt. Und wenn sie das machen, nur um am Ende 10%, 20%, 30% mehr Apps da zu bekommen, das ist für mich anbiedernd, das ist für mich irgendwie Verzweiflung. Vielleicht gibt's auch einen ganz anderen, also vielleicht wird sich das auch ganz anders rausstellen, aber.
Aber wenn das dazu führt, dass irgendwie sich dann, weiß ich nicht, 10% der Leute mehr für Microsoft Lumia Phones entscheiden und dann der Marktanteil wenigstens auf irgendwie 15% hochgeht, vielleicht gibt's dann irgendwelche,
meinst, dann werden die
andere Hersteller, Leuten, die dann vielleicht richtig für
Microsoft
coden.
Aber das ist halt eine Strategie, die basiert auf hätte Fahrradkette so, ne?
Ja, aber ich meine, irgendwas müssen sie ja machen.
Genau, und so eine Strategie halt auf sowas aufzusetzen, das ist verzweifelt.
Ja, das sage ich
dir vollkommen recht.
Der Arsch von denen läuft auf Grundeis und die müssen irgendwas machen. Was die gerade machen, ist halt, sich Anbietern an iOS-Entwickler, an Android-Entwickler, an Entwickler überhaupt mit ihrem Code, Visual Code.
Konferenz und, hieß halt Build. Wollte es eigentlich Destroy nennen.
Ja. Nee, ist auf jeden Fall, also ist, ich find's ja ganz gut, dass sich Microsoft endlich mal bewegt, ja, dass da endlich mal irgendwas passiert. Von dem her kann es ja eigentlich nur gut sein, egal ob man die Richtung jetzt mag oder nicht. So oder so muss sich Microsoft bewegen und das tut es jetzt unter dem neuen Chef ja auch. Und da muss man halt mal gucken, ob uns das jetzt was bringt, sei noch dahingestellt. Ja, ich benutze Windows halt tatsächlich außer in meiner virtuellen Maschine für irgendwelche komischen Tests selten. Und wenn, dann nervt mich auch immer nur, dass es so viele Updates einspielen muss und sich dann aufhängt oder so. Hm. Auch so ein Mimimi nachher. Ich habe irgendwas mit IPsec und VPN getestet und irgendeine Einstellung habe ich auch gefunden, die meine virtuelle Maschine, also mein Windows da drin, einfach zum Abstürzen bringt. So wiederholt. Hm. Passiert halt, ne? Muss man sich vielleicht auch gar nicht wundern. Der Teil hat sich noch nicht geändert und über Windows 8 kann ich auch noch kotzen. Aber hey.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, weil Ingo lange vorher so lange danach gesucht hat, und das soll der Aufwand nicht hier unter den Tisch fallen. Die Technik oder das, was sie verwenden, um eben unter Android mit Android-Apps kompatibel zu werden, das ist Codename Astoria. Und das mit Objective-C ist Islandwood.
Ja.
Ja, so. Und sie haben zwei völlig unterschiedlich aussehende Webseiten dazu und zwei völlig unterschiedliche Layouts und überhaupt. Ja. Und jetzt gehen wir von der Richtung sozusagen Android und iOS-Apps laufen auf Windows. Gehen wir mal in die andere Richtung.
Ja, mit
Microsoft-Apps auf Android.
Ja, stimmt.
Also Verzweiflung muss ja in beide Richtungen gehen.
Nee,
Verzweiflung? Das ist eigentlich ein cooler Move.
Nee, also
Marketingperspektive auf jeden Fall.
Von wem jetzt? Von Microsoft? Von CyanogenMod? Ja,
von denen nicht.
Microsoft? Genau. Wir haben ja beobachtet, dass die Microsoft-Apps mittlerweile auch auf Android, also damit meine ich hier Excel, Word,
ja.
Fu, Outlook, keine Ahnung. Die Mail-Programm für
Outlook, ja.
Ja, ja.
Für iOS auf jeden Fall.
Ja, haben die echt?
Ja, ja.
Ach du Scheiße.
Muss ich noch ganz kurz einhaken. Man muss tatsächlich konstatieren, so aus persönlicher und auch aus Erfahrung von anderen Menschen, die ich kenne, dass Word unter iOS, also auf dem iPad und so, das ist besser als Pages von Apple.
Okay.
Und das Excel auch so im Großen
und Ganzen besser als das Numbers. Aber ich habe letztens auch jemandem geholfen, sein neues iPad Mini Air Dings einzurichten. Und eins der ersten Sachen, die installiert wurden, waren tatsächlich Word und Excel.
Ja, das ist im Gesetz im Kopf. Also die meisten Leute installieren Windows auch nicht, weil sie Windows wollen, sondern die installieren Windows, weil sie Office wollen.
Oder weil sie das Internet wollen.
Mit Edge.
Okay. Ach. Es war so. Halt schon drauf.
Genau.
Ja.
Und jetzt auch auf den beliebtesten OS-Flavor von Android, Cyanogen.
Genau, da so gab es halt die Geschichte, dass irgendwie Cyanogen OS demnächst standardmäßig mit diesen Apps wie Word, Outlook, Gedöns eventuell laufen sollte. Also halt dann Bing Maps statt Google Maps, Outlook statt Gmail, Word statt Google Drive, wie heißt Text und Tabellen, was weiß ich, wie das gerade heißt. OneDrive statt Google Drive,
OneCloud. Okay. Das Problem an der Sache ist, die Zeit hat uns schon überholt.
Ja. Nix, aber wir wollten trotzdem drüber reden.
Wir wollten trotzdem drüber reden, dass es die Spekulationen gab.
Ja.
Weil hier, zumindest in der Quelle, die du oder wer auch immer das da überhaupt eingetragen hat, angegeben hast, ist schon relativ kurzfristig danach ein Zitat aufgetaucht von CyanogenMod. We are not bundling or pre-installing Microsoft or any CyanogenOS exclusive partner apps into CyanogenMod.
Genau.
Das lässt also, wenig Spielraum für Interpretation.
Ja, gut, aber Cyanogen Mod und Cyanogen OS scheinen ja zwei verschiedene Sachen zu sein. Also das eine ist das, was sie dann Cyanogen Mod ist es, was du selber runterladen kannst und selber auf dein Phone tun kannst. Und dann wird's halt demnächst noch Phones geben, die direkt mit Cyanogen Mod/OS ausgeliefert sind und da könnte
es wird
halt
es
sein.
Irgendwann geben und das ja, ist aber alles so in der Röhre.
Eins gibt's, glaube ich, was es schon so ist. Ich habe den Überblick verloren.
Okay.
Und da könnte es halt sein, dass irgendwelche pre-installed Sachen kommen.
Okay.
Aber auch den Move kann man von beiden Seiten verstehen. Die einen wollen halt Android aus Google rausreißen, also die Kontrolle.
Das Android ohne Google.
Ja, genau. Und Microsoft will, dass ihr eigenes Zeug verwendet wird, ihre eigenen Cloud-Dienste.
Haben sich ja zwei gefunden, die so ungefähr das ähnliche Feindbild haben, ne? Ja, ist also irgendwie die
Microsoft
klassische.
Android, ja, gut.
Ein Mandroid.
Genau. Da kannst du dir
Microdroid.
Willst du ein Android mit Microsoft App oder willst du ein Phone, ein Windows 10 Phone mit Android Apps? Das ist ja geil.
Stimmt. bleibt eigentlich nur noch abzuwarten, dass dann so Cyanogen irgendwie ankündigt. So, und in Zukunft bei Windows Phone sind auch bei Windows sind Apps vorinstalliert. Ah,
genau. Ah, schön. Okay. Kommen wir zu IKEA.
IKEA?
Ja. Fand ich ja sehr interessant. IKEA will neue tolle Möbel bauen,
die
alle
mit dem Key-Standard.
Ja, die alle diesen QI-Standard zum Laden drin haben.
Mhm.
Also kannst du dir demnächst Lampen und Gegenstände kaufen, die einfach
laden.
Laden. Also
ist cool. Und jetzt muss ich hier gerade mal kurz was raussuchen. Und zwar, ich weiß nicht, ob die einen Link dazu haben, aber in einem anderen Podcast habe ich gehört, ähnliches Thema, und ich habe dazu gehört, dass angeblich die Apple Watch da auch aufgeladen werden kann damit.
Kann die QI?
Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Apple sagt ja sowas nicht. Also Es
muss jemand rausfinden.
Es wäre jetzt so purer Zufall, wenn sozusagen der Lademechanismus der Apple Watch sozusagen wie dieser Key-Standard funktioniert.
Und man nur einen Adapter dazwischen schalten muss für 30 Euro.
Oder nicht mal das. Ja.
Muss man die auch nur irgendwo auflegen, diese Apple Watch? Oder wie?
Nee, bei der Apple Watch ist es ja so, da kriegst du hinten so einen magnetischen Charger mit.
Ja gut, und also das ist so wie bei der bei der Pebble, da hast du ja auch so einen Charger, der sich so andockt.
Hier, die Quelle iPhoneTicker.de sagt, auch IKEA-Möbel sollten die Apple Watch laden können. Apple scheint bei so seiner Uhr auf den Branchenstandard Key zu setzen.
Ja, das wäre ja.
Scheint.
Wäre ja, okay.
Das fände ich total toll.
Wenn das wirklich so ist. Und IKEA, einer der größten Möbelhersteller, demnächst jetzt tatsächlich.
Ja.
So seine ganzen Sachen auf. Was ist das jetzt?
Da hat jemand das Reverse probiert und hat anscheinend, so wie das aussieht.
Ach so, irgendeine Uhr auf den Ladeding.
Ja, genau, andersrum. Also man hat sozusagen, man hat also Reverse-Logik probiert und hat gesagt, ich nehme jetzt eine Uhr, die Key kann, nämlich die Moto 360, und habe sie auf das Ladegerät von Apple getan und es hat geladen.
Okay.
Damit müsste das heißt jetzt natürlich noch lange nicht, dass es Key-Standard kompatibel ist, sondern dass es halt, es hat halt funktioniert.
Mhm.
Es müsste nicht Key oder QI oder wie man das ausspricht sein, sondern es könnte alles Mögliche sein, aber ist auf jeden Fall toll. Vielleicht lässt sich Apple ja auch irgendwann mal zu einer Aussage da hinreißen.
Also diese Politik verstehe ich nicht. Warum sagen sie nicht einfach, hey, wir haben da
das wäre total toll.
Und wir können das mit allem laden. Das ist ja jetzt scheinbar der Standard. Also es gibt ja zwei konkurrierende, aber Key scheint sich so zumindest aus meiner Sicht
wenn IKEA
ein
das
bisschen durchzusetzen, und wenn demnächst tatsächlich einfach mehr Geräte so schon laden können, also ich finde es eigentlich geil. Wir haben uns jetzt unten gerade auch so ein Board gebaut am Bett dran. Ja, wo du so Sachen ablegen kannst, und ich habe mir da auch überlegt, ach, eigentlich wäre es cool, wenn du da dein Telefon irgendwie einfach abends anstecken kannst und deine Uhr anstecken kannst und von mir aus auch dein Laptop, ja, Und dann habe ich überlegt, okay, wir haben es selber gebaut, das ist also ein Stück Brett, so reingesteckt und an die Wand geschraubt und so.
Oh, habe ich ganz gute Erfahrung gemacht.
Ja, ich habe vor der Sendung gesehen, das Bild. Mache ich da jetzt ein großes Loch rein und steck dann lauter oder versenke da irgendwie eine Steckdose, ja, dass du da halt deine Dinger dran stecken kannst, oder mache ich ein Loch rein und versenke irgendwie welche USB-Stecker, ja, dass du schon nur noch das Kabel reinstecken müsstest, aber eigentlich ist es alles blöd, weil theoretisch wäre es wirklich cool, du hast halt so einen QI-Standard, da ist halt in Anführungsstrichen Strom drauf, legst es hin und es ist dann halt geladen, weil ich meine, wenn du dich ins Bett legst, legst die Brille ab und legst dein ganzes Zeug dahin und dann wäre es halt cool, wenn es einfach nächsten Morgen geladen wäre.
Ist am nächsten Morgen dann auch deine Brille geladen?
Ja, das ist ja nur. Das legt man halt ans Kopfende und
direkt neben Kopf macht man das Ladezeug, super. Ja,
na, auf jeden Fall.
Ja. Wo sonst? Gutes Holz, das schirmt so gut. Ich fänd's auch total toll, weil ich finde auch, das ist viel cooler, wenn ich also einfach da ablegen versus okay, iPhone einstecken, Uhr schön magnetisch, ja, trotzdem muss man zwei Dinger so irgendwie kurz zusammenhalten.
Ja, na, und du hast es halt nur an einer Stelle.
Und gleichzeitig,
oder du hast dir 30 Ladegeräte gekauft und sie überall verteilt, aber im Endeffekt hast du sie halt immer nur an einer Stelle und müsstest es dann holen gehen. Wenn du hier, was weiß ich, 5 Lampen im Haus verteilt hast und 6 so Ladestellen oder so, die halt mehrere deiner Geräte laden, es wäre halt schon wesentlich einfacher.
Ja, brauchst du gar nicht, weil, also bei so einem Gerät wie der Watch und dem iPhone, also bei mir ist es so, ich lade mein iPhone einfach nur einmal nachts. Ja, mehr brauche ich nicht. Und die Watch wahrscheinlich auch, nach allem, was ich von den Berichten so gelesen habe. Und dann würde es aus der Sicht total reichen. Ich habe sozusagen eine Ladestation fest, nämlich direkt neben meinem Bett. Und dann habe ich die normalen Ladekabel übrig, um sie dann irgendwo, die habe ich am besten in meinem Rucksack, damit ich sie immer bei mir habe.
Ja, aber trotzdem ist es so ein Gehässel. Ständig habe ich diesen USB-Strom-Nupsi und dieses Kabel und das hast du halt in verschiedenen Ausführungen, weil das halt für Android, für iOS und für sonst was brauchst, ja. Es ist einfach blöd, ja. Und cooler wär's cooler wär's halt auch, oder das Tablet, was weiß ich, legst es halt, wenn es auf dem Schoß benutzt hast, auf der Couch, legst es halt an die Seite, an die Lampe,
machst dann lädst du die Couch halt rein, dann wird ja auch warm, wenn du drauf sitzt.
Zum Beispiel.
Das wäre doch mal was. Durch dich durchladen.
Hm. Durchladen.
Einmal ordentlich durchladen. Boing. Ja. Interessant an der Sache ist eben der, wer das macht, nämlich jetzt eben IKEA, weil die haben halt irgendwie den größten Umsatz da. Und wenn die das, also ich frage mich auch, haben sie dann spezielle Möbelstücke, so eine neue Keyline, die das hat? Oder bauen sie das auch in bestehende ein? Oder gibt's dann eben auch diese Möbelstücke auch ohne das zu kaufen? Egal wie, die haben halt das entsprechende Umsatzvolumen, um so einen Standard zu verbreiten. Ja, also so ähnlich so wie Blu-ray und HD-DVD. Ja, also sobald dann halt
hat irgendwie Microsoft auch verloren. Die waren HD, da
sind,
DVD.
Ja, da sind auf der Bild-Keynote noch Leute rumgelandet, habe ich im Stream gesehen, die so T-Shirts hatten, auf denen noch HD-DVD stand.
Echt?
Ja.
Oh, das ist super.
Ewig gestrig. Und jedenfalls, sobald da einer sozusagen den Hebel ansetzt, in dem Fall wird es wahrscheinlich eben so, wie es gerade aussieht, IKEA sein, bei diesem Standard-Gehässel, wird sich halt alles danach für Key entscheiden.
Ja.
Dann baut irgendeine andere schwedische Möbelmarke das nur mit dem anderen Standard, wo ich gerade gar nicht weiß, wie der heißt, ein. Und weiß die haben dann aber hart verloren. Das Einzige, was ich echt schade finde, muss ich noch mal kurz dazu sagen, ich finde den Stil von Möbeln bei IKEA durchaus ansprechend. Also ist Geschmackssache, ja, keine Frage. Möbel, okay. Aber wenn ich mir hier angucken muss, was sie da wieder für, ich weiß nicht, Handteller große Dinger, also die, wie soll ich das sagen, die Bebilderung und wie sie so Dinger belabeln, das sieht bei IKEA immer kindisch aus. Ich weiß nicht. Mag ich nicht.
Powermate. Das wäre doch dann eigentlich was für dich. Powermate.
Powermate. Powermate.
Powermate.
Clubmate, Powermate.
Ich glaube, irgendeinen anderen Standard hatte, glaube ich, Starbucks oder so bei sich eingebaut. Hm. Aber ich glaube, IKEA ist da eher.
Wenn man dann noch gleich bei IKEA, dann bauen sie am besten gleich noch so ein Apple Pay Terminal ein.
Apropos, du hattest es irgendwann mal getwittert, das Nexus 7 ist tot.
Ja.
Wo wir gerade bei Key waren. Ich glaube,
wir waren gerade immer noch beim Toten davon.
Ja, ja, aber das Nexus 7 hatte nämlich auch, genau, meine Version hat nämlich auch QI-Ladefunktion. Deswegen war auch so ein gedacht, okay, vielleicht besorge ich mir mal halt jetzt irgendeins von diesen IKEA-Ladedingern dann, um das wenigstens zu laden. Weil das ist halt bei mir echt, also dieses Nexus 7, ich mag es ja total, ich mag die Größe total gerne. Deswegen umso trauriger bin ich, dass es nicht mehr verkauft wird, also man kann es nicht mehr neu kaufen. Nur noch gebraucht halt oder irgendwelche Restbestände jetzt. Und das hat auch die Key-Ladefunktion, vielleicht besorge ich mir mal so eins. Weil mein Nexus 7 leider immer irgendwo rumliegt, meistens in der Nähe von der Couch und doch sehr oft leer geht dort. Hm. Und dann leer rumliegt. Und dann muss ich halt wieder eins von diesen scheiß Kabeln irgendwo suchen und ranstecken. Und dann ist es halt nicht Power genug. Und dann, ach ja. Jedenfalls traurig. Nexus 7. Schnief.
Nexus 7 tot.
Ja. Oh, man soll jetzt das teure Nexus 9 oder so holen.
Wir hatten da mal so eins, wo ich eine Zeit lang gearbeitet habe, als Testgerät, so ein Nexus 7. Das war dauertot. Das hast du am einen Tag geladen, am nächsten Tag war der Akku tot. Da hätte vielleicht auch so geholfen, in der Schublade so induktiv laden.
Ja, ja. Also ganz so schlimm ist es nicht, aber es geht relativ schnell irgendwie der Saft alle.
Hm.
Und ja, mein armes Nexus 7 schnief. Aber es hat das Update auf Android 5, was ist das, 2?
Android 2 schon.
5.1.1, 5.1.2. Ach egal, jedenfalls das, wo ganz viele Nexus 7 gestorben sind.
Das hat's überlebt.
Wo ich ganz, ganz doll Wibbe gemacht habe,
ja.
Hat's überlebt. Ja, hm. Mein Logic Board hat überlebt. Gott sei Dank. Also ist der Teil lebt noch, aber viele andere Nexus 7 sind über den Jordan gegangen und wahrscheinlich deswegen hat sich Google entschieden, ach, diese scheiß Leute mit ihren scheiß Supportanfragen, wir killen das Ding jetzt komplett.
Hm.
Kannst schon keinen neuer mehr kaufen.
Okay. Okay. Andere Convenience-Sachen.
Ja. Das war so mein What? What the fuck?
Ich weiß Moment. Nicht, als Softwareentwickler kann ich da einfach nur noch so, das ist eine Hölle von Ausnahmen.
Also, worum
das
geht
ist die Exception-Hölle.
Es geht darum, dass DHL die Paketzustellung in den Kofferraum testet.
Mit Audi zusammen. Ne, nur ja. Mit Audi.
Nur mit Audi.
Genau,
egal,
also
aber
das Konzept sieht ungefähr so aus. Ihr wollt einfach überhaupt nichts mehr mit Menschen zu tun haben, ja? Dann macht ihr das. Ja, Packstation ist euch noch zu weit weg.
Zu weit weg.
Ja.
Muss man ja hinlaufen.
Ihr wollt schon das Paket irgendwie am Arbeitsplatz oder daheim irgendwie zugestellt haben, aber ihr wollt es nicht irgendwie mit Menschen zu tun haben und so. Und dann parkt ihr euer Auto irgendwo draußen.
Valides Konzept, also muss man
ja
sagen.
Pf, durchaus, ja. Und der DHL-Mann, der hat vorher von euch sozusagen die Info erhalten, dass er euch das ins Auto zustellen darf. Und der kriegt jetzt irgendwie eine Möglichkeit, euer Auto aber nur den Kofferraum aufzumachen. Wie ist noch nicht geklärt. Aber der kriegt das und der kann euch jetzt das Paket in den Kofferraum legen und wenn ihr später einsteigt, dann habt ihr die Atombombe schon im Kofferraum drin. Oder sonst was.
Oder die
und
Leiche.
Fahrt heim.
Die Leiche.
Oder sonst was. Genau.
Oder
so.
Der Mitarbeiter sieht die Leiche.
Das ist so jetzt prinzipiell das Konzept. Und das ist ja, also das ist an so vielen Ecken löchrig. Also ich meine, ist ein nettes Konzept, ja, so prinzipiell, weil es verbindet sozusagen das mit, ja, ganz viele Menschen sind eben mit ihrem Auto irgendwo, aber so viele Fehler, also so viele Ausnahmen. Du musst erstmal dafür sorgen, dass dein Auto öffentlich zugänglich ist. Ja, also das, so wie ich es kenne, wenn ich zum Beispiel sage, ich fahre mit meinem Auto zur Arbeit, ganz viele Firmen kenne ich, die haben dann halt einfach abgeschlossene Tiefgaragen. Da kommt der DHL-Mann gar nicht rein. Dann muss der DHL-Mann erstmal noch einen Zugang zu der Tiefgarage bekommen. Oder es muss dann in den AGB drinstehen. Sie müssen Ihr Auto an einem öffentlich zugänglichen oder für den DHL-Fahrer zugänglichen Platz abstellen. Es muss genügend Platz im Kofferraum sein. Mhm. Sie treten jegliche Haftung dafür ab, dass der DHL-Mann aus Versehen irgendwelche Dinge aus ihrem Kofferraum mitnimmt. Ja. Ja. Parkschäden. Wenn der DHL-Mann das mal zu eindeutig nimmt und einfach mit dem Auto in dein Auto reinfährt.
Ja. Und vor allem musst du einen großen Kofferraum haben. Vielleicht passt das Paket sonst gar nicht rein.
Ja, genau. Sie müssen mindestens über ein Fahrzeug der Klasse Audi A4 oder neuer verfügen. Ja. Aber, also, was mich
wenn
tatsächlich,
lässt seinen Kofferraum.
Was mich tatsächlich eben am meisten schockiert, ist das, wie kriegt der dann den Kofferraum auf? Weil das heißt ja im Endeffekt,
ja, der Audi-App
das, auf seinem. Genau, das hat ja für BMW schon so super geklappt, dem letzten, ne?
Wieso? Was war da?
Och, da hat, also BMW hat ja auch so ein Remote-Unlock-Feature irgendwie in seine App gebaut für den i8 oder andere Autos, glaube ich. Und ja, das ging dann halt mal so generell, nicht? Also konnte dann irgendwie so jeder.
Ja, ist doch gut. Ist doch gut, wenn jeder Dieb ja gleich dein Auto aufmachen kann.
Ah, ist eine neue Form von Carsharing.
Ja. Ah ja. Audi kann das besser.
Sicher. Sicher. Also, ja, keine Ahnung, der muss dann halt irgendwie so wie so ein TSA-Key für euren Kofferraumdeckel haben. Und wo ist damit, also wo ist sichergestellt, dass so eine Schnittstelle, was ja im Prinzip eine Art Exploit ist wieder, also was ein Exploit anbietet, nicht auch ausgenutzt
wird? Ja gut, aber ich meine, seitdem es Funkschlüssel gibt, ist das doch auch alles, doch eh alles.
Ja. Ich stelle mir schon vor, wie sie dann, also wie sie dann bei DHL irgendwie noch ihre Delivery Notifications updaten, so. keine Ahnung.
Kofferraum auf.
Ja. Der Zusteller hat den Kofferraum des Fahrzeugs geöffnet.
Ja, hat ihn wieder geschlossen. Ja.
Der Zusteller hat die Knöllchen an der Fahrzeugvorderseite entfernt.
Ja, Knöllchen as a Service.
Also, ich weiß nicht, für mich passt da einfach nicht der Mix aus potenziellen Benefit, also wie viele Leute das anspricht, und dem, wie krass es das System verkompliziert. Weil das ist ein System voller Ausnahmen. Ich habe ja vorher irgendwie versucht, ein paar anzusetzen. Wenn man sich das Ganze noch ein bisschen genauer durchdenkt, mehr Zeit, wird man wahrscheinlich noch viel mehr Ausnahmen finden. Nicht zuletzt muss man ja diese sehr intelligenten DHL-Paketfahrer auch noch darauf schulen.
Ja.
Ja, also ich meine damit eigentlich nur, die muss man drauf schulen. Also ich habe jetzt nicht an der Intelligenz gezweifelt, sondern man muss die schulen und damit fehlen die. Und solange werden keine Pakete zugestellt.
So. Naja, das lässt sich vielleicht in 5 Minuten erklären. Drücken Sie auf der App auf diesen
so
Knopf. Und
die haben keine App. Die haben ja noch so ein Vorkriegsterminal, haben die noch so. Hier, unterschreiben. Was ist das? Mechanische Schreibmaschine?
Nein, dann wird es so sein, dass das Auto das alleine kann, machen kann. Du sagst einfach, Kid, öffne dieses Auto.
Ja, die kriegen alle so eine Apple Watch. Autos öffnen, alle in dieser Straße, ich weiß nicht wo.
Genau, alle Autos gehen auf und dann werden die Pakete einfach aus dem Fenster, aus dem Auto direkt da reingehen.
So macht das zweite Reihe Parken von den DHL-Sprintern endlich mal Sinn zumindest. Ja. Der parkt dann einfach neben deinem Auto, macht das rein und fährt zum nächsten.
Ich finde es total gut. Und dann gehen alle Klappen wieder zu.
Also ich finde ja ähnliche Konzepte interessant, wie dass man, ich weiß nicht, in Deutschland geht das glaube ich noch nicht, oder beim Rewe geht das mittlerweile oder so, dass du deinen Wochenendeinkauf oder deinen Einkauf sozusagen vorher bestellen kannst. In den USA gibt's das und dann fährst du da einfach nur vorbei und die tüten dir das hinten kurz in den Kofferraum ein und fährst du heim. Das finde ich cool, aber das andere. Ich mag einfach nicht, wenn jemand in meiner Abwesenheit an meinem Auto rummacht. Das ist.
Ja, ich fände das auch ein bisschen komisch. Aber
da kommt nichts Gutes von.
Aber besser, als wenn sie vielleicht mit Drohnen geflogen kommen. Oder sie fliegen dann demnächst ein Auto durch.
Ah,
ist auch egal.
Der Vorstand für technische Entwicklung heißt Dr. Hackenberg.
Ja, guck.
Hackenberg.
Der hat das einfach drauf. Der hat das sozusagen im Blut, das Hacken. Ne? Gut.
Ja.
Kommen wir zu Project Phi?
Ja.
Ich wollte ja
Profi.
Ich wollte eigentlich nur den Profi-Witz machen und das war's auch schon.
Okay.
Also Google. Google ist jetzt Internet-Netzwerk-Provider, wie heißt es? Telekom-Provider?
Was? Network-Operator?
Mobilfunk-Provider.
MVNO?
Sie machen jetzt Mobilfunk.
Also, sie machen ihr eigene, sind sie kein MVNO?
Sie sind, nee.
Eigener Network-Operator.
Ja, sie machen jetzt selber Mobilfunk. So richtig, so irgendwie.
Den ist auch langweilig, oder?
Na, obwohl sie, nee, ich glaube, sie benutzen das Mobilfunknetz der Telekom.
Dann sind sie im
Aber sie machen ein relativ gutes Angebot. Also in den USA konntest du jetzt irgendwie für keine Ahnung, für wenig Geld, ich weiß nicht mehr, was es war.
Google macht das neue Skynet.
Google macht das neue Skynet.
Ja, alle, die Kingsman gesehen haben, wissen, was ich meine.
Okay.
Also. Spoiler Alert. Bringt den Leuten kostenlose SIM-Karten in ihre Handys und dann sorgt dafür, dass sie irgendwie Amok laufen können, deswegen. So macht Google das. Erst SIM-Karten verteilen, dann Rage.
Ja. Auf jeden Fall war es gar nicht so teuer, das zu benutzen. Also du ja, hast
natürlich nicht, es ist Google, da ist in der Regel alles kostenlos.
Ja, also kostenlos ist es nicht, aber es ist irgendwie günstig und tatsächlich kannst du teilweise die Sachen auch im Ausland benutzen. Also wenn du dann einen Fee-Vertrag hast,
ja,
kannst du halt ein paar von deinen Gigabits auch in Deutschland oder sonst wo vertanken und das alles irgendwie, keine Ahnung, für $20 oder so.
Ja, sie haben halt noch nicht genug von deinem Surf-Traffic im Chrome abgehört. Das müssen sie jetzt halt im Handy auch noch tun.
Also für amerikanische Verhältnisse erstens billig und zweitens kannst du halt das Roaming noch.
Wer ist ihr Network-Partner in den USA?
Ja, ich glaube die Telekom.
T-Mobile, USA.
Mhm.
Okay.
Ja. Super Sache.
Aha.
Ja.
Okay.
Und was sie auch noch haben, wenn du die Gigabytes nicht benutzt, kannst du sie wieder zurückgeben und kriegst auch das Geld wieder. Also du kriegst irgendwie für $10 irgendwie ein Gigabyte und wenn du nicht alle Gigabytes davon benutzt, kriegst du das Geld wieder. Also nicht so, dass es einfach verfällt, sondern Refund. Und das ist schon geil. Also das bräuchten wir hier auch. So ein Projekt. Gibt's halt nicht hier, aber hey, vielleicht kommt's ja mal noch irgendwann. Jedenfalls billigerer Mobilfunk wäre schon gut. Oder mehr Gigabits.
Ja, billiger gerne, aber ich meine, bei Google ist man sich halt, muss man sich dessen bewusst sein, was der Preis ist, ne?
Ja.
Den Preis, den man bezahlt. Du gibst ihnen halt einfach noch mehr Daten für die Krakenarme.
Ja. Und sie können dich noch mehr bewerben. Können sie dich.
Sie wissen noch mehr. Ich, ganz ehrlich, manchmal wünschte ich mir, wir hätten bessere Werbung. Bessere getargete Werbung. Anderes Thema für eine andere Sendung.
Gar keine Werbung.
Nee, gerne halt, also dann bitte halt
intelligente Werbung.
Ja, auf mich zugeschnitten.
Intelligente Werbung auf dich zugeschnitten.
Ich will nicht irgendwelche blöde Rügenwalder Mühlenwurst. Tut mir leid.
Sicher?
Ich will, nein.
Sicher?
Nein, auch wenn Jörg Pilawa mir das noch 100 Mal oder wer auch immer das ist, da irgendwie unter die Nase reibt.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Ja, Fernsehwerbung. Ich gucke ja deshalb kein Fernsehen mehr, aber das
ja,
war mir
hängen
geblieben.
Ja, woher weißt du das
dann? Das war wahrscheinlich schon vor 5 Jahren das letzte Mal. Ich weiß nicht, wann das war, aber das hat irgendwie mir gerade eingefallen.
Ach so, okay. Ja.
Ja.
Gut, ja, nee, also, keine Werbung.
Wir sind beim Google-Blog, also andere Google-Projekte.
Ja.
Contributor.
Ja. Ein Experiment. Again.
Beta. Jetzt halt Beta, das Experiment ist das neue Beta.
Mm. Genau.
Ja, Google Chrome Experiments, jetzt auch mit Geld hier. Das ist Kickstarter von Google?
Kickstarter.
Das da hier, Contributor. Oder wie ist das?
Ich habe keine Ahnung.
Flatter von Google.
Ah, also, den Blog hat keiner von uns reingepackt, sondern der
Nein,
ist.
Nein, das war der. Muss der Pleite gewesen sein.
Der ist. Der hat sich auch weggestohlen. Der wusste, dass wir ganz viel über Microsoft reden.
Dann gesagt, hier, ein paar Google-Links unterschrieben.
Na, erstens das und zweitens hat er sich halt aus dem Staub gemacht mit einer Kopfschmerzen, keine Lust. Und wollte nicht über Microsoft reden.
Witzig, weil wenn ich mir so die was ist das hier? Das ist die Headline, das ist die Subline, das ist die zweite Subline oder den Premise von Contributor bei Google TM.
Ja. Yeah.
Nee, R ist es, durchlese, dann ist es so, diese bösen Menschen von Google. Da steht nämlich, today's Internet is mostly funded by advertising.
Ja. Yeah.
Ja, danke Google.
Ja.
Yeah. But what if there were a way to directly support the people who create the sites you visit each day? Ja, Flatter.
Ja. Yeah.
Okay, es ist Flatter von Google und vielleicht hat es dadurch mehr Erfolg und schön. Hm. Schön.
Also im Endeffekt genau dasselbe. Du kannst irgendwie festlegen, $2, $5 oder $10 irgend sowas im Monat. Und das verteilst halt auf die Seiten, die du besuchst.
Ja, genau. Und das kannst du irgendwie den Leuten dann versuchen zu geben. Genau. Ja. Ja, gut, schön. Google macht sich also sozusagen selber das Geschäftsmodell kaputt.
Ja, glaube ich noch nicht.
Ja, ich meine, Google ist das egal, ob du jetzt da Werbung an, also ob das jetzt über Werbung und so ihre Cookies und Zeug da reinkommen oder ob sie da halt so ein Contributor-Button haben, der auch ein Cookie. Das ist ihnen wurscht. Okay, dann Pre-Crime. Auch Flighty.
Ja.
Muss es wahrscheinlich Predictive Policing, Policing.
Ach so, ja, es gibt da diese App, dieses Programm für die Polizei, was irgendwie voraussagen soll, wo die nächsten Einbrüche stattfinden.
Also das wirklich so wie Pre-Crime aus Minority Report.
Genau, aus Minority Report gibt's halt ein Programm.
Probleme damit.
Und das soll halt irgendwie jetzt noch größer, besser, toller werden irgendwie.
Okay.
Aber demnächst kommen die Polizisten halt vor deine Tür und sagen, wir wissen, demnächst kommt hier ein Einbruch, wir stehen schon mal bereit. Und sie verhaften dann gleich den, der vorbei.
Solange, also zumindest bei der deutschen Polizei, ja, also solange die neue Kommunikationsmethoden erst mit Jahren Verspätung auch bei sich in den Katalog der polizeilichen Maßnahmen aufnehmen, ist kein Problem. Ja, also dann werden sie halt immer nur diese Middle-Aged-Leute abfischen, die gerade irgendwie per SMS einen Mord planen. Ja, aber die ganzen Kiddies, die das heute bei Instagram und Snapchat machen, die finden sie halt noch nicht, weil das haben sie noch gar nicht auf dem Radar.
Ja, wahrscheinlich.
Genau. Was, da gibt's was Neues nach Facebook? Schon Snap unter. Ja, die sind wahrscheinlich noch bei StudiVZ oder so.
Genau. Ja. Das
ist wahrscheinlich der letzte Account bei StudiVZ war Polizei.
Ja.
BKA.
Und die warten immer noch, warum ist hier so wenig los?
Ja. Ja, wahrscheinlich fällt ihnen gar nicht auf, weil selbst damit sind sie überfordert zum Parsen. Jetzt. Auf Krawall gebürstet, so gefällt mir das.
Mhm. Da kannst du gleich weiter rum krawallieren. Apple,
ja, den Google-Blog haben wir. Ja, mir ist das sowas von egal.
Ja,
aber ich versetze mich jetzt mal in die Lage des professionellen Grafikers und beschwere mich darüber, dass Apple keine 10-Bit Unterstützung für Displays anbietet. Also ja. Der komplette Stack bei Apple, der ist da ja rotten to the core, from the core.
Ja.
Also worum geht's genau? Typischerweise werden, also Farbtiefe einer einzelnen Farbe, eines einzelnen, was, Helligkeitswerts, ist irgendwie halt 8-Bit, also auf macOS hat ja jeder Farb- und Helligkeitswert eben eine Abstufung von 0 bis 255, also 256 diskrete Werte, also 8-Bit. Und die professionellen Grafiker, die wollen halt gerne 10-Bit haben, weil die 2-Bit mehr, die geben ihnen x viel mehr Möglichkeiten.
Es sieht also zumindest in ihrem Bild.
Ja, wenn man das so darstellt, dann sieht das natürlich total toll aus. Also smoothere Verläufe und Abstufungen von Farben und Helligkeiten im Speziellen anzuzeigen. Was braucht's dafür? Man braucht Unterstützung im Betriebssystem und man braucht die entsprechende Hardware. Wahrscheinlich kann die Hardware das schon, weil die Hardware kann ja irgendwie immer so Milliarden Farben.
Ja, die Hardware kann schon eine Weile.
Das heißt, es fehlt an sich nur noch die Unterstützung im Betriebssystem und die Unterstützung der Software, wie dann zum Beispiel irgendwie Adobe Photoshop. Aber Photoshop kann das noch so toll haben, wenn das Betriebssystem das nicht kann, ja, nicht anzeigen kann. So. Und da haben sich jetzt halt irgendwie ein paar Leute bei Heise gemeldet oder so und haben gesagt, hier, schreib mal einen Artikel, dass wir uns beschweren, dass wir revoltieren. Weil bei Windows und also bei der anderen Fraktion, bei allem außer macOS, gibt's das halt schon.
Aber nicht, wenn du Windows auf dein Apple-PC laufen lässt.
Ja, nee, weil dann ist ja wieder böse. Weil die Grafikkarten das dann, weil wenn du den richtigen Treiber kriegst.
Ja, scheinbar geht es trotzdem nicht. Die haben vielleicht was im EFI ausgeschaltet. Dass es nicht durchgereicht wird. Die
bösen Hacker von Apple. Weiß ich nicht. Also
es gibt zumindest die Aussage nicht nur die 10-Bit-Sache, sondern allgemein ist, dass Apple halt die Leute, die sie so ein bisschen groß gemacht haben, also die Apple groß gemacht hat, nämlich die professionellen Videoschnitt und Grafik-Ding, Hipster-Leute,
ja.
Die werden halt jetzt vernachlässigt und sind traurig und weinen deswegen. Und,
ist ihr gutes Recht, ja.
Ja, die hat halt Apple jetzt aus der Zielgruppe verloren, weil sie hecheln jetzt halt nur noch den...
Das ist aber auch nicht erst seit gestern so, ne?
Ja, aber deswegen können die Leute ja weinen und sagen, sie hätten gerne wieder mehr Aufmerksamkeit und mehr Liebe von Apple.
Vielleicht und kriegen sie das, ja.
Sieht gerade nicht so aus, weil Apple lieber,
das ist auch eher so.
lieber andere Sachen macht und
Apple
lieber
macht gerade lieber Uhren.
Ja.
Also langsam, aber
ja, aber es ist halt die Frage, ob das ihnen nicht mal auf die Füße fällt, Jungen.
Ja.
Ich habe jetzt zumindest schon mal Leute gehört, die gesagt haben, ja, sie überlegen dann doch wieder einen PC zu nehmen, wenn das halt tatsächlich nur da 10 Bit gibt.
Ich weiß nicht, was die Performance-Implication davon wäre. Also inwiefern das performance-technisch ein Problem werden könnte, weil Apple ja gerade dazu übergegangen ist, wieder schwächere MacBooks zu bauen. Dieser neue Mac Pro, der ja auch schon über ein Jahr oder so neu ist, und auch die Displays, also ich meine, an der Stelle ist ja bei Apple schon seit langem nichts mehr passiert und auch der neue Mac Pro war so rechenleistungstechnisch jetzt auch nicht so das Wunder, wie Apple das gerne vermarktet. Also an der Ecke des Marktes muss ich denen recht geben, ja, Apple vernachlässigt diese Käuferschicht, vielleicht, weil sie ihnen einfach nicht genug Umsatz machen.
Tja.
Also ganz ehrlich, wie viel haben sie noch mal jetzt irgendwie, also gibt noch keine Zahlen, aber wie viel machen sie gerade mit iPhones? Da müssen sie ganz schön viele Mac Pros verkaufen.
Ja, aber also, auch das kann ja irgendwann mal vorbei sein und es ist halt
genau
trotzdem blöd.
Ja, und dann kommen sie vielleicht irgendwann wieder zu den Grafikern zurück und so ganz eingeknickt, so, tut's leid.
Ja, aber vielleicht sind die ja dann schon alle auf dem nächsten tollen Betriebssystem.
Ja. Dann gewinnen sie die wieder.
Na gut.
So ganz bringen so einen Rosen.
Ich find's trotzdem blöd.
Ich find's auch blöd, so wie ich zum Beispiel auch blöd finde, dass Apple auch für uns Entwickler irgendwie extrem wenig tut. Also das, was Xcode gerade ist, ist auch eine mittel- bis große Zumutung. Und sie,
ich hab's halt am Arsch.
Sie stehen, ja, natürlich, ja, keine Frage, ja. Also wir können ja auch nicht anders. Weil wir können jetzt,
also wir können nicht einfach zu Microsoft gehen.
Wenn wir jetzt endlich bei Microsoft Apps bauen können und die auf iOS portieren können, dann wären wir ganz schnell weg. Ganz schnell wären wir
genau. Und diese Fotomenschen und Videomenschen, die können halt sich einfach einen PC greifen und ihr Zeug damit machen.
Ich kenne ein paar Leute im 3D-Umfeld, die haben jetzt nicht wegen dem irgendwie 10-Bit-Debakel geswitcht, sondern einfach, weil sie gesagt haben, also für den Preis von so einem Mac Pro kriegen sie halt im Windows-Umfeld irgendwie die x-fache Leistung. Aktueller, weil halt irgendwie jeden Monat oder jedes halbe Jahr irgendwie da neue Generationen von CPUs und GPUs rauskommen. Und da sie dann am Ende halt irgendwie, also ob sie jetzt Mac oder Windows benutzen, da sie am Ende irgendwie Maya oder sonst was haben und nur darin arbeiten, ist denen das völlig wurscht, was da außen rumläuft.
Ja.
Und dann ist das vollkommen legitim. Und Apple hat wahrscheinlich halt einfach seine Rechnung da gemacht und gesagt, okay, auf die können wir verzichten. Ja, gut.
Arbeitet Apple dann an was Großem?
Ja.
Was? Mainframes?
Nur so 42 mm groß. Ich habe das nur deswegen rausgesucht, weil das mal wieder ein recht interessanter Blick auf das Ganze ist, auch so ein bisschen einfach so eine Reminiszenz an Mark, mit Finanzdaten Vorhersagen treffen. Konkret, worum geht's? Da hat sich jemand das letzte Quartal von Apple angeschaut oder die Quartalsberichte der letzten Jahre von Apple, der Neil Seiber.
Scheiß viel Geld.
Genau, und hat festgestellt, neben dem, was alle so ganz schnell eben sagen, boah, fuck, machen die viel Geld. Entschuldigung, ich meinte, fuck, machen die viel Money. Ja, man muss ja beim Englischen bleiben. Hat er eben auch noch festgestellt, dass, wenn man das sich so anschaut, die weisen, weil sie eben eine börsennotierte Firma sind, weisen sie eben entsprechende Posten auch aus und unter anderem weisen sie auch eben ihre Forschungsaufwendungen aus. Und er hat dann eben festgestellt, dass man immer wieder so Spikes sieht. So kurz vor dem Announcement eines neuen Produkts, also man beim iPhone, beim iPad, bei der Apple Watch sieht man immer so, oh, da sind, im Nachhinein sieht man es, dass die Research and Development Ausgaben signifikant nach oben gegangen sind. Mhm. Und
das ist gerade auch so.
Und genau, und jetzt die Watch haben sie jetzt sozusagen hinter sich und jetzt gehen sie, die gehen aber weiter nach oben und das korreliert gleichzeitig damit, dass irgendwie vor einiger Zeit irgendwie der Eddie Q da mal irgendwie also der Chef von Apple für die Online Services da irgendwie auch mal was erzählt hat, so dass das TV irgendwie Network broken ist und so weiter und man ja schon seit Jahren vermutet, dass Fernsehen das nächste bei Apple ist und oder Autos oder irgendwas, ja, also
der da kommt das Fernsehauto.
Das Fernsehauto. Das ist einfach ein großer Fernseher auf Rollen. Du kannst dich hinten draufstellen. Hat nur Platz für eine Person, weil mehr hat man bei Apple nie gebraucht.
Genau.
Ja, ist einfach, also man kann sich das alles mal durchlesen und sich auch die Charts anschauen und einfach auch mal so sehen, auch an diesen Charts, an den R&D-Ausgaben von Apple, wie enorm diese Firma gewachsen ist in den letzten Jahren. Und dass da so ein paar Grafiker hinten unterfallen. Die Charts, die haben alle eine Farbe.
Aha.
Ja.
Tja. Gut, aber wir wissen nicht, an was ihr arbeitet, vielleicht an was Großem.
Genau.
Vielleicht
kann auch
nur was Kleines.
Kann einfach gar nichts sein. Ja, kann auch einfach.
Oder wenn sie arbeiten an was, sagen sie uns aber zwei Jahre lang nicht.
Ja, oder kann auch einfach wieder eingestellt werden. Forschung ist Entwicklungsarbeit, ist ja so, dass es nicht immer gleich in einem Produkt mündet.
Ja, oder sie
außer
doch den Kauf.
Das ist eben das andere. Apple konzentriert sich halt irgendwie auf ein paar einzelne wenige Produkte. Die haben mittlerweile schon ein recht großes Portfolio, aber trotzdem.
Die launchen Skynet.
Also ich glaube nicht, dass die nächsten Gummistiefel oder so dann bauen. Die
launchen Skynet. Oder machen.
Also ganz
ehrlich. Sie schicken das erste MacBook zum Mars.
Ganz ehrlich, wenn Skynet von Apple kommt, dann habe ich keine Angst.
Doch.
Also so mit Online.
Dann hast du recht.
Nö, mit Online. Also, nö, weil
also,
die stehen die Roboter immer nur so rum und weiß auch nicht, soll ich jetzt auf den schießen oder nicht? Keine Ahnung. Warte mal, ich schau mal kurz zur iCloud hoch, Verbindung suchen. Oh, schon wieder down. Oh.
Fehlgeschlagen.
Sync wieder fehlgeschlagen. Ja. Mhm. Magic. Also dafür hätte ich tatsächlich keine Angst. Dann von dem, an was sie da in Zukunft arbeiten, zu dem, was sie eben gerade aktuell rausgehauen haben, diese Uhr, haben sie schon vorher Human Interface Guidelines veröffentlicht. Das ist immer so ein Meilenstein von Apple oder ein Ding, was man immer noch recht weit hochhält in der ganzen Szene, sind diese Human Interface Guidelines, die Apple eben für die Plattform, für die Entwickler bei ihnen entwickeln können, rausbringt. So auch für die Watch und die haben jetzt eben vor kurzem ein Update gesehen. Zwei Dinge sind mir dabei aufgefallen. Erstens, sie gehen, ich muss gerade suchen, wo das ist, in einzelnen Bereichen haben sie mal Drittanbieter-Apps genommen und die sozusagen als Paradebeispiel geführt, namentlich zum Beispiel das Spiel Rules von den Coding Monkeys hier aus München-Berlin. Mhm. Und das war neu und das ist ein, sag ich mal, ein spezieller Move für Apple, die das früher eben immer ohne das gemacht haben. Die haben früher immer generische Inhalte da verwendet oder haben notfalls sozusagen eigene App-Screens selber erfunden.
Ja.
Das ist das eine. Und das andere, was eher so ein kleiner humoristischer Anteil ist, ich habe nicht genau gefunden, wo das drin versteckt ist, deshalb habe ich den Tweet rausgesucht. Apple ist es extrem wichtig, nachdem sie in iOS 8 ja einem Button jegliche Erkenntnis genommen haben, dass er tappable ist. Ja, weil also seit iOS 7 ja eigentlich schon ein Button ist ja einfach auch nur noch ein Label, nur halt in einer anderen Farbe. Und du raffst häufig nicht so, kann ich jetzt da drauf drücken oder was? Und bei WatchKit haben sie das jetzt wieder rückgängig gemacht. Also da haben jetzt Buttons wieder so einen, wenn auch auf dem dunklen Hintergrund kaum kontrastreich sichtbaren, aber haben so einen Background. Und dass du sozusagen erkennst, das ist ein Button. Und das ist ihnen eben sehr wichtig, dass du nicht Farbe als den einzigen Weg nehmen sollst, um etwas tappable rauszumachen. Also WatchKit unterscheidet, oder WatchOS unterscheidet sich da eben von iOS in der Philosophie. Und das andere, was ich eben sehr interessant daran finde, ist, sie haben auf den Button in diesem Screen, sie haben tappable draufgeschrieben. das widerspricht so komplett allem, was Apple normalerweise da macht und was es ja auch, was man da sehen will. Ich schreibe ja nicht auf den Button drauf, hey, der ist tappable. Ja, das weiß ich, sondern ich schreibe auf den Button drauf, das, was er macht. Hm. Ja. Also, was passiert, wenn ich ihn drücke? Und da passiert ja nicht, dass ich ihn drücke, wenn ich ihn drücke, sondern da sollte ja auch noch was anderes passieren.
Echt? Naja, ist ja die Demo, die soll ja nur drückbar sein.
So, ist ein, außerdem, ist ein Drücker-Button.
Ist einfach
ist
nur
der Pointless-Button. Drunter steht Warning, Pointless.
Ja. Und wenn du drauf drückst, fühlst du dich einfach gut.
Oh yeah. Oh yeah. Ja. Ja. So, das, das Auf und Ab der Human Interface Guidelines bei Apple. Und dann jetzt kommen wir wieder zu Skynet. Skynet ist das Thema dieser Sendung. Applebot.
Applebot?
Ja, Applebot.
Was ist ein das Applebot?
Ja, Apple hat ja auch so ein paar Online-Services.
Hängen die dann im IRC rum, die Applebots?
Ja, immer wenn eine Apple schreit, sagen sie, yo. ja, also worum geht's? Google hat eine Suchmaschine, also Google hat einen Bot, der für die Suchmaschine eben das Internet abscannt.
Ja.
Viele davon, eine Software, die das tut auf vielen Instanzen von Rechnern. Und genauso hat das Apple eben auch. Und Apple hat jetzt das zum allerersten Mal ein Support-Dokument veröffentlicht, about Applebot. Und das ist der Webcrawler von Apple. Und sie haben halt gesagt, hier, guck mal, hier ist der User-Agent-String, wie du den Applebot erkennen kannst. Deswegen so ein klassischer User-Agent-String von einem WebKit. Und hinten dran steht am Ende dann halt so Applebot/01 oder so. Das dient eben dazu, dass man irgendwie seine Robots.txt und so weiter vielleicht ein bisschen besser anpassen kann. So. Und sie sagen auch noch, so viel Informationen geben sie uns noch. Erstens, sie benutzen diesen Applebot für Siri und Spotlight Suggestions. Und das andere, und das
wir ist, halten uns auch an Regeln, die für den Googlebot gelten.
Genau, wir halten uns an die Robots.txt-Regeln und Robots-Meta-Tags. Und hier hätte es anders sein können, aber das ist jetzt natürlich nur IPv4, ja. Sie kommen aus diesem Apple, wie heißt das, Class A Netz 17. Also alle Apple-Adressen, alle IP-Adressen, die ja von Apple Corporate kommen, kommen ja aus diesem 17.0.0.0-Bereich. So. Wahrscheinlich hat man es bisher versucht, irgendwie daran zu erkennen. Jetzt kennt man auch den User-Agent-String. So. Ach, und hier unten haben sie auch noch eine App, eine E-Mail-Adresse, apple-knock@apple.com, falls man dazu Fragen hat. Schön.
Wahrscheinlich wird er keine antworten, aber hey, du hast eine E-Mail-Adresse.
Ja, es hat ein Bot, da wird ein Bot antworten. Hallo!
Ah, genau.
So. So, das war der Apple-Teil. Kommen wir zum kleineren Apple, zu dem Apple, das schon jetzt heute Autos baut, ja?
Kommen wir auch zu dem Teil, der für Skynet sehr wichtig ist, Power.
Power. Ja. Powerwall.
Powerwall, ja, so ein Ding von Tesla, was irgendwie eine große Batterie ist. Oder eine neue Batterie. Ich hab's nicht ganz verstanden. Also eine Batterie, die.
Okay.
Die du dir in dein Zuhause
dein
schrauben
Haus,
kannst.
Zu Hause, genau. Genau.
Die irgendwas mit Solarstrom macht.
Genau, und das ist so vollkommen missing the point irgendwie an dem ganzen Projekt. Alles, was Tesla hier gerade anbietet, ist eine Batterie.
Ja, ist doch okay. Die machen ja.
Ja, aber eine Batterie, das ist doch nur ein Energiespeicher. Wo kommt die Energie her?
Ja, dafür gibt's andere Hersteller, die machen das
schon. Ja, da erwähnen sie irgendwie so einmal so Solar und das war's. Und genauso ist es irgendwie auch in der Präsentation, die der Elon Musk da irgendwie gehalten hat. Es ist so, also ich weiß nicht, muss ich einer von diesen Country Club Mitgliedern sein, die sich die ganzen Tag nur überlegen, da sie jetzt ihren Tesla und so weiter gekauft haben und ganz viele Solarpanels auf dem Dach haben, wie mache ich jetzt da weiter?
Ja.
Also irgendwie ist das Produkt geht so völlig an mir und den meisten Leuten, die ich kenne, irgendwie vorbei. Aber gut, was ist es? Es ist eine Batterie, die ihr euch an die Wand schrauben könnt. Und ist halt im Prinzip eine große USV.
Ist doch gut.
Für euer Haus.
Ja.
Und
die kann und mir 10 kW ersetzen.
Bis zu, ja. Es gibt Modelle bis zu 10 Kilowattstunden. Kapazität.
Gut.
Boah. Und man kann die kombinieren. Gut. So. Und das ist alles schön und gut. Und dann fehlt halt eben noch so das, ja, und wie kommt der Strom da rein? Weil das ist das, was Tesla nämlich eigentlich machen, also eigentlich von uns will, ist, dass es uns erleichtert, Solarzellen auf unsere Dächer zu packen und das, was wir an Sonne, an Energieüberschuss tagsüber einsammeln, dann in dem zu speichern und dann nachts oder wenn wir dann eben mal gerade wenig Sonnenenergie haben.
Das macht doch das Stromnetz schon alleine für uns.
Ja, das macht das Stromnetz, aber die wollen halt mehr, dass einzelne Häuser so autarker werden. Und das ist auch alles korrekt richtig, aber ich finde irgendwie den Marketing-Spin da einfach irgendwie komisch. Der einzige Grund, warum ich mir gerade so eine Batterie ins Haus tun würde, ist, wenn das Stromnetz bei mir so unzuverlässig wäre. Ja?
Naja.
Dass ich eine USV brauche.
Naja, aber das ist in Amerika der Fall.
Das weiß ich nicht.
Ja, doch. Stromnetz ist da wesentlich schlechter. Gut. Das bricht immer zusammen. Und mit nur 110 Volt passiert da auch nicht viel.
So.
Also, das ist wahrscheinlich aus europäischer Sicht macht das alles keinen Sinn, aber in Amerika ist das total wichtig.
So. Ich könnte jetzt noch irgendwie über den Vortragsstil von Elon Musk, den ich eigentlich sehr sympathisch finde, irgendwie ranten. Also das war mal wieder, da hat er sich mal wieder vollkommen abgeschossen in dieser Keynote.
Betrunken.
Er wirkt immer ein bisschen komisch. Er wirkt tatsächlich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, also er ist sehr sympathisch, keine Frage, aber er verhaspelt sich dauernd und er ist halt schon ein Vollnerd, glaube ich.
Ein reicher Vollnerd.
Ja, auf jeden Fall. Und genau, und das macht das halt mit Menschen. Nee, okay, zieht's euch mal rein. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ich will jetzt nicht genau ausführen, weil der Typ hat auf jeden Fall einiges geleistet und das steht mir nicht zu, da jetzt irgendwie voll an ihm rumzukritisieren.
Solange es diese schnellen Röhren, die mich von Amerika nach Australien schießen, noch nicht gibt.
Wirst du ganz viel an ihm rumkritisieren.
Ja, glaube ich sowieso kein einziges Wort.
Genau. Der lügt doch, lügt doch. Dann noch ganz kurz zu dieser Powerwall, Artikel eben darüber, es gibt schon irgendwie 38.000 Reservierungen oder Vorbestellungen. Ich meine, das ist halt ähnlich wie Apple. Ja, also Tesla ist ja im Prinzip so eine zweite Firma wie Apple, die halt irgendwie so eine super Fanbase hat. Und da in dem Artikel ist mir eine Limitation, eine Einschränkung dieser Powerwall aufgefallen, die mir bisher noch nicht bewusst war, weil ich die, was mich Produkt kaum interessiert hat eben. Und zwar, das Ding kann maximal 2 Kilowatt an Leistung kontinuierlich abgeben. Also ihr könnt da etwa 10 Kilowattstunden drin speichern. Mhm. Schön und gut. Aber ihr könnt nur 2 Kilowatt an Leistung abziehen. Und das hat man recht schnell zusammen. So.
Gut, aber dann hängst du eine zweite oder dritte Batterie hin.
Ja, dann mach ich hier eine Powerwall und da eine Powerwall. Nee,
du hast, überall Steckdosen. Also kannst du ja auch überall eine Powerwall hinhängen.
Aber wenn ich nur, brauche ich ja mehr als nur so eine Billo-Steckdose, um die Powerwall auch wieder gut zu laden. Egal. Also, das ist irgendwie, ist eine Einschränkung, die das, weil das heißt ja im Endeffekt tatsächlich sowas wie, wenn du jetzt, also,
aber die meisten Steckdosen
2 kW hast du zum Beispiel in der Küche schnell zusammen.
Ja, aber ich meine, die normalen Steckdosen halten ja jetzt auch nicht mehr als 2 kW aus.
Da steht aber eine normale Steckdose kostet 15 Euro. Und so ein Batterieding kostet wie viel? Moment.
Keine Ahnung, unbezahlbar. Willst
du gar nicht wissen.
Unbezahlbar.
1 Billion Gajillion.
Auf jeden Fall. Trillion.
Yen.
Ja.
So.
Ja, kommen wir zum Lesefuhr, oder?
Bleiben wir bei Tesla.
Ja.
Ich weiß nicht, haben jetzt wahrscheinlich auch schon alle 10 Mal gehört, aber ich wollte es nochmal als Lesefuhr anmerken. Das ist einfach ein toller Artikel, dann trotzdem toll geschrieben. Vom Tesla Club Sweden. Test Drive of a Petrol Car. Und das ist ein Artikel, wo sie einfach mal so andersrum angegangen haben. Also gerade ist es ja so, wir sind ja alle so Dinosaurier und kennen alle so Internal Combustion Engines, also Verbrennungsmotoren und darauf aufgebaute Kraftfahrzeugtechnik und mokieren uns dann immer so über die geringe Reichweite und dass es Stunden dauere, so ein Elektroauto zu laden und Hü und Hot und was alles noch. Und die haben das mal anders gemacht und haben das mal so geschrieben, vielleicht gibt es da wirklich Leute dabei, die davon noch nie ein normales Auto, also ein Verbrennungsauto gefahren haben. So, sie sind bisher nur immer Tesla und Elektroauto gefahren und jetzt steigen sie mal auf Verbrennungsauto um, weil sie gehört haben, boah, die haben mega Reichweiten, kriegen die damit hin. Okay. Und das wäre immer so schnell wieder aufgeladen und erzählen dann einfach mal so mit ganz komisch, also als wir haben das Auto, erstmal, wir mussten das Auto anmachen. Ja, das fährt nicht einfach los.
Und dann ist es so laut. Wir mussten es
anmachen. Und das war dann an und das fuhr auch nicht, aber es hat trotzdem Krach gemacht und vibriert. Mhm. Und dann mussten wir irgendwie, also dann sind wir losgefahren und dann wurde der Motor laut und es wurde nicht mehr schneller und dann hat uns der Verkäufer oder irgendwie gesagt, ja, wir müssten dann in den nächsten Gang schalten und so. Und auch an der Ampel, dann ist das weiter im Leerlauf und so und stellt euch vor, wir haben das dann irgendwie, wir haben das befüllt und ja, das ging schnell, aber stellt euch vor, die leeren da eine Flüssigkeit rein, die irgendwie aus den Überbleibseln von vor Millionen Jahren lebenden Tiere und so bestehen. Eine Flüssigkeit, die höchst gefährlich, weil brennbar giftig und was weiß ich, das leeren die in ihr Auto und die verschmutzen damit auch noch so hart die Umwelt. Also ist schon nett geschrieben. Ja.
Hast du dich gefreut?
Ja, ich habe es immer noch nicht jede feine Nuance so endgültig gelesen, aber
man kann es sich auch in Deutsch durchlesen.
Ja, ich glaube aber, dass es auf Englisch besser rüberkommt.
Ja, gut. Du kannst ja auch in Schwedisch. Vielleicht ist es ja in
das
Schwedisch.
Ist die Originalsprache.
Ja,
bestimmt.
Das ist dann auch näher in Deutsch als in Englisch.
Ja.
Ja. Gut. Dann NS7 Conference.
Ja, ist kein Lesefu, sondern Guckefu. Mhm. Muckefuck. Es war Anfang des Jahres oder so, war NS Conference die 7. und letzte. Mhm. Muss man auch dazu sagen. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum sie auch die Videos dann so schnell rausgehauen haben. Die 7. und letzte NS Conference. Eine Entwicklerkonferenz aus dem iOS-Umfeld, wie der Name vermuten lässt. Ich weiß nicht, NS Conference klingt schon so echt so. Da treffe ich die ganzen Alt-Nazis.
NS-Konferenz. Sie wollten am Anfang nicht bis zur 88 weitermachen.
Ja, nee, die haben gedacht, das 7-Jährige. Ach.
1000-Jährige. 3000-Jährige reichen.
Ja. Die haben alle Session, also alle Videos bei Vimeo veröffentlicht. Und da sind so Speaker dabei wie Daniel Jalkut, den man im iOS-Entwicklerumfeld bestimmt kennt. Dann ein Typ, der die Geister spaltet, wie kein zweiter. Okay, vielleicht kann der John Gruber das besser, aber Marco Arment, die Jessie Char, Felix Krause, der ein sehr cooles Tool geschrieben hat, um den Bildprozess von iOS-Applikationen zu automatisieren. Der da so eine ganze Toolchain gebaut hat. Ja, also kann man sich mal reinziehen. Ist sowohl eben iOS und Mac in Entwicklungstechniken als auch so ein bisschen Meta-Zeug außenrum. Dann Redacted. Der Sam Soffice, eine andere Persönlichkeit aus dem iOS und Mac-Entwicklerumfeld, der auch gerne mal irgendwie die Meinungen spaltet, die Leute spaltet. Der spaltet alles. Der hat gestern erst eine neue App veröffentlicht im Mac App Store, die heißt Redacted. Die macht auch genau das. Nämlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht's auch häufig so, ich muss ständig irgendwie Screenshots und so an Leute verschicken oder auch manchmal Twitter oder so posten. Und dann sind da halt persönliche Details drin und die muss man halt blurren oder sonst irgendwie. Und der hat halt einfach mal eine App gemacht, die das kann. Also wo ihr ein Bild reinschmeißt und dann könnt ihr schwarze Balken oder Pixelate oder sonst was drüber ziehen, speichern, bam und weiter. Ganz simples Ding, kostet irgendwie $5, weil warum nicht? Und das ist jetzt das eine. Und was ich sehr interessant daran finde, ist, er hat heute dann einen Blogartikel geschrieben über den Launch und in dem er dann eben beschreibt, so ja, er war in kürzester Zeit in den Top-Listen, er war irgendwie Nummer Platz 8 Top Paid Overall im US-App-Store. Also der US-Mac-App-Store ist der größte Mac-App-Store ländertechnisch so. Und da war er auf über alle Kategorien hinweg auf Platz 8 Top Paid und in der Kategorie Graphics Platz 1. Und dann hat er irgendwie mal so, weil er dann immer noch nicht, also bei Apple braucht es immer so ein bisschen, bis man dann so die Zahlen kriegt, Dann hat er sich mal gefragt, so wie viel Geld heißt das denn jetzt eigentlich? $5 für die App. Und und hat dann irgendwie auch mal getwittert und hat so Leute gefragt, so was denkt ihr, wie viel ich gemacht habe, wenn ihr das und das wisst. Und da haben dann verschiedene Leute verschiedenes geantwortet, keine Frage, und hat gesagt, also er sagt hier, die im Mittel haben die Leute so geschätzt, dass er jetzt in diesem einen Tag, also diesem einen Launch Day, etwa $12,500 gemacht habe.
Ja.
Haben sie so geschätzt.
Und was hat er wirklich gemacht?
Es sind $300. Er hat 94 Units verkauft. Laut Mac App Store und insgesamt und 59 davon in den USA. Und mit diesen 59 Units ist er auf Platz 8 Top Paid Overall gekommen und auf Platz 1 in der Kategorie Graphics und hat eben $452 Sales gemacht und nach Cut und so weiter und was weiß ich, Mehrwertsteuer oder sonst was abzügen, sind das ganze $300.
Ja,
und in der Regel ist das jetzt Schluss. Also das ebbt jetzt ab, das wird nicht mehr, das wird nicht arg viel mehr.
Naja, also 300 pro Tag wäre okay.
Ja, aber das wird es nicht mehr geben. Das wird er nicht mehr erreichen. Sondern, also in der Regel flacht das ab. Das pendelt sich dann halt auf so einen Bruchteil ein. Natürlich, klar, Longtail, er muss an der App jetzt auch nichts mehr machen. Aber dennoch, es wird lange brauchen, bis er die $1,000 erreicht. Der wird jetzt nicht ein paar Tage lang auf dem Level bleiben, sondern es wird abflachen, es wird fallen, es wird nach unten gehen. Weil du hast halt in der Regel so einen Initial Launch Spike und dann hast du vielleicht nochmal, wenn du eine neue Version rausbringst, so einen Spike. Aber ansonsten, wenn nicht irgendwas in dem Ökosystem dafür sorgt, dass auf einmal die App voll bekannt wird und auch voll wichtig wird, weil, also SamSoftware hat so viel Reichweite, alle, die sich für die App jetzt gerade interessieren können, wissen es wahrscheinlich. Oder die meisten. Also es ist nicht ein Problem der Reichweite, sondern es ist einfach das Problem, dass es nicht viele Leute kaufen. So, finde ich einfach interessant. Ich share sowas einfach gerne. Ich habe ja mal, als der Capelli von Dash das mal geshared hat, da war ich sehr begeistert, dass der so viel Geld mit seiner tollen App macht. Das ist jetzt mal ein Negativbeispiel. Einfach nur mal, um zu zeigen, auch wie so diese Welt als Indie-Entwickler eben ist.
Tja. So ein bisschen wie im Lotto gewinnen.
Es sind eben jetzt gerade ein bisschen wenige Zahlen, weil die App ja auch erst seit einem Tag raus ist. Ich weiß nicht, ob er sonst noch mehr veröffentlichen würde in naher Zukunft. Aber auch das könnt ihr euch einmal durchlesen. Dann habe ich gerade noch einen ganz kurz reingepackt. Ihr kennt alle XKCD. Wer das nicht kennt, der hat echt was verpasst im Leben bisher. Und ich habe das bisher nicht verfolgt, weil ich einfach keine Zeit dafür hatte. Der Mensch von XKCD hat noch What If gemacht.
Ja, hatten wir auch schon öfter.
Genau. Und da gibt's auch ein Buch dazu. Und es wurde mir jetzt einfach nur jetzt gerade wieder ins Leben gerufen, weil ich habe das geschenkt bekommen, das Buch. Und es ist total toll. Und ich habe bisher nur das Einleitungskapitel gelesen, wo er einfach mal hart drüber abrantet. Also es ist die UK Edition von dem Buch. Weil die von den Leuten, die mir das geschenkt haben, irgendwie die einzig zu bekommende war, die auch auf Englisch war. Und da ist einfach nur so ein Vorwort drin, wo er einfach mal nur über dieses, oh Mann ey, wir mit unseren Imperial und Metrical Units und scheiß Einheiten, Umrechnungsfu, und wo er dann irgendwie noch so findet, okay, also wir haben irgendwie den normalen Foot und wir haben irgendwie dann den London Foot, der ist dann irgendwie 0,9997 Fuß oder so. Also ja, einfach sehr lustig geschrieben und kann ich auch nur empfehlen, sich das reinzuziehen.
Ja, geht alle auf Meter und Kilogramm und SI-Einheiten.
Ja, SI-Einheiten.
Mhm. Genau. Apropos Mimimi, rumheulen, IPsec, VPN, totaler Scheiß. Also, ihr wisst ja, die Fritzbox kann ja mittlerweile mit ein paar Klicks IPsec-Konfigurationen zumindest auf der Box machen, und bei Linux und Mac ist es auch kein Problem, die Konfiguration dann bei sich einzutragen und einfach eine Verbindung herzustellen. Klappt in der Regel. Wunderbar. Schöne Sache. Einfache Sache. Jetzt habe ich das Gleiche probiert für einen Windows Nutzer und bin kläglich gescheitert. Es gibt dann, so wie es früher war bei der Fritzbox, da musstest du halt einen Windows-Client nehmen, der hat dir irgendwie eine Konfiguration gebaut, die hast du dann in der Fritzbox importiert und dann hast du die gleiche Konfiguration noch diesem Fritzbox-Tool vorgeschmissen auf deinem Windows und dann ging die Verbindung irgendwie. Aber auch das hat nicht funktioniert. Dann habe ich einen netten Artikel gefunden, wie man mit Hilfe dieses TrueSoft-Clients, der irgendwie IPsec alles kann, in der Fritzbox einfach die einfach sagen kann, okay, der User soll jetzt die Konfiguration können soll jetzt VPN können und dann sollte man mit diesem Client auch die Verbindung sehr einfach herstellen können, ohne dass man diesen AVM Fritzbox Generator VPN Tool nimmt, sondern halt es tatsächlich direkt in der Fritzbox Web-Oberfläche macht. Habe ich gedacht, das ist eine super Sache und mal ausprobiert, aber auch das hat irgendwie nicht funktioniert. Aber wenn das mal jemand unter Windows machen will, dann ist das, glaube ich, der richtige Ansatz, diesen Client zu nehmen. Der eingebaute Windows-Client geht nicht. Dieser AVM-Fernzugangs-Client, der eigentlich der Standard ist, hat bei mir halt auch nicht funktioniert. Also vielleicht wäre das mit diesem TrueSoft-Client die richtige Variante. Der hat halt so viele Einstellungen, dass man das ein bisschen schwindlig wird. In dem Artikel, den ich verlinkt habe, ist aber auch eine Config dran, die man sich runterladen kann und wo man dann halt nur die Sachen ergänzen muss, die bei einem anders sind. Einzige Vorsicht, Achtung, der Key, der Pre-Shared Key, also das geteilte Secret, das muss in Base64 da eingetragen werden. Also das muss man dann halt erst in Base64 kodieren. Was ich beim ersten Mal nicht geblickt hatte oder überlesen habe in meiner Eile und mich gewundert habe, warum es nicht geht. Jedenfalls, wer was mit Fritzbox und diesem eingebauten VPN und Windows machen will, das wäre die Lösung. Bei mir hat es dann nicht funktioniert, zumindest in meiner virtuellen Maschine hat es schon funktioniert, aber bei demjenigen, für den ich das zusammen konfiguriert habe, ging es nicht. Und am Ende sind wir dann doch bei OpenVPN gelandet. Da habe ich halt irgendwo einen OpenVPN-Server aufgesetzt. Der hat sich OpenVPN installiert und das ging dann. Aber es war halt eine Odyssee und ich habe gedacht, what the fuck, diese Technologie ist doch auch jetzt, also IPsec ist doch auch schon so alt und dass das immer noch nicht funktioniert, insbesondere mit verschiedenen Clients, ist eigentlich traurig. Ja. Und dass Microsoft das auch
Standard.
Nicht... ist ja, also gut, IPsec ist natürlich schwierig, ist kein richtiger einheitlicher Standard, aber dass Microsoft das auch nicht schafft, einen richtigen IPsec-Client bei sich einzubauen, der das alles kann, ist halt auch traurig. Also sie haben halt in letzter Zeit zumindest mal ein paar mehr Features eingebaut, vorher konnte der ja nur PPTP und dann konnte er zwar IPsec, aber nur mit, keine Ahnung, mit Microsoft-Manier und um hier zur Fritzbox zu connecten, musst du eher so Cisco IPsec-Style machen und das geht halt bei Microsoft out of the box nicht. Und das ist schon ein bisschen traurig. Während es bei, wie gesagt, Linux und macOS kein Problem ist, klickst du an, trägst deine zwei Sachen, dann sagst verbinden und gut ist. Und das ist schon...
Das kann einfach sein.
Ja. Aber jedenfalls, wer was machen will mit Windows, soll sich mal diesen Client angucken. Und wer sich diesen ganzen Gehässel sparen will und die Zeit hat, sich einen OpenVPN irgendwo hinzusetzen, installiert einfach den. Und muss sich da einfach mal in die Konfiguration einlesen. Die Serverkonfiguration ist auch ein bisschen schwierig, insbesondere wenn es dann über Zertifikate ging. Ich habe das Ganze dann noch an einen LDAP-Server angebunden. Auch ein bisschen schwierig, der Teil. LDAP ist natürlich auch wieder mal ein bisschen... naja, jedenfalls hat es dann funktioniert. Ich bin jetzt glücklich... trotzdem mein Mimimi, IPsec, Fritzbox, Windows, Dreck, Mäh. Macht keinen Spaß. Na. So, jetzt darfst du rumheulen.
Okay, ich hab, nachdem ich jetzt die längste Zeit, in letzter Zeit irgendwie, meine Streaming-Bedürfnisse über Fire TV und,
Plesk.
Apple TV,
ach so,
witzigerweise gelöst habe. Ja, weil bei iTunes konnte man kurzfristig den Season Pass für Game of Thrones Season 5 auf Englisch kaufen. Und das haben wir dann gemacht. Ein paar Bekannte von mir haben das auch gemacht. Und dann ist er auf einmal aus dem iTunes Store verschwunden und war nicht mehr gesehen. Und dann kam mal so eine Mail von Apple so, ups, ja, den haben wir ein bisschen zu früh veröffentlicht. Am 28. April geht's weiter. Und egal. So, ich habe jetzt so mehr oder weniger alles geguckt, was ich mit dem gucken wollte, und habe jetzt so mal wieder mein XBMC Schrägstrich Kodi Schrägstrich Plex irgendwie angeschmissen. Und ich habe eben die Situation, dass ich ein FreeNAS habe und einen Intel NUC. Und auf dem NUC läuft das Kodi und da will ich am Fernseher da gucken. Und den habe ich per WLAN dranhängen gehabt, weil eben einfach keine Kabelverbindung so einfach zwischen dem NAS und dem möglich war. Und ich hatte die ganze Zeit die Vermutung, weil das NAS wiederum Asche auf mein Haupt über ein PowerLAN am Router hing, dass da irgendwie das Problem zu suchen ist, also dass einfach die Verbindungsgeschwindigkeit bei einem PowerLAN eingeknickt ist. Und hab dann irgendwann gemerkt, nee, das ist es eigentlich nicht, und hab dann einfach mal so mehr mein WLAN irgendwie so debuggt und einfach mal ständig so auf die Fritzbox drauf geschaut und festgestellt, dass dieser blöde Intel NUC, der hat sich immer erst mit 100 Mbit oder so, also das WLAN, das ich habe, kann bis zu 300. Mhm. Der hat sich immer so erstmal mit so knapp 100 Mbit irgendwie zur Fritzbox negotiated, so, ist dann aber relativ schnell auf 1 Mbit abgefallen. Konstant, immer. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Für Windows, und man muss dazu sagen, in diesem Intel NUC steckt eine von diesen berüchtigten, schrottigen Intel Wireless Chips, Karten, Dingsies. Und für Windows gibt's halt Treiber-Updates. Mhm. Ja, da kannst du dir irgendwie 100-mal das neueste Package von Intel irgendwie runterladen, was auch schon eine Seuche ist und was anscheinend auch so bekannt ist, dass die Support-Foren von Intel und so voll davon sind. Für Linux gibt's halt einfach kein Update. Treiber oder irgendwas. Also, weil von Intel gibt's ja keinen Treiber, die sagen halt, ja, das, was im Kernel oder so ist. Und das funktioniert halt einfach nicht. Und damit war für mich eben die letzte Möglichkeit, jetzt dann doch eben Kabel zu verlegen, was ich jetzt dann vor kurzem gemacht habe. Bin jetzt auch total happy damit. Hab mir einfach so irgendwie, ich habe auch nicht mal irgendwie Kabel selber konfektioniert, sondern hab einfach ein langes Kabel bestellt und das bei mir im Wohnzimmer unter der Sockelleiste verlegt. Aber einfach diese, da ist genau das Gleiche, ja. So, oder so ähnlich wie mit dieser IPsec-Geschichte. Erzählen mir einen von hat geiles WLAN, aber ist nachher scheiße implementiert und kann ich nichts dran machen. Ja? Und das von so einer Firma wie Intel. Also, steht halt mittlerweile auch nicht mehr für gut. Also, schon lange wahrscheinlich nicht für viele, aber gut. Und das andere, ich habe ja in letzter Zeit irgendwie häufiger, also als ich das letzte Mal gesendet habe, mein Leid geklagt, dass irgendwie so IntelliJ-Plugin entwickeln megafu ist. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, wofür ich das gemacht habe. Jetzt mit dieser Bildkonferenz, glaube ich, kann ich es auf jeden Fall mal so loslassen, dass wir eben ein Plugin...
Du hast diese komische Android auf Windows und Biege-Geschichte verbrochen. Gib's zu. Wie ist das Projekt?
Spartan.
Edge. Astoria. Du hast Astoria verbrochen.
Hotel Astoria, ja.
Ja.
Ja, nee.
Nein.
Ich habe jetzt die letzte Zeit damit verbracht, eben ein Android Studio Plugin zu bauen für dieses Application Insights. Da gibt's eben auch für Android und für iOS gibt's offene SDKs, die Open Source sind. Da ist auch wirklich Feedback willkommen. Und das Plugin, das ich entwickle und das es auch mittlerweile eben zum Download gibt, das aber eher so gesoft-launched ist bisher, das dient sozusagen dem, dass man eben in Android Studio in seine Android-Projekte recht einfach das Android SDK von Application Insights integrieren kann. Und das heißt, es hat halt, sage ich mal, eine starke Abhängigkeit an Android Studio. Und
Android Studio.
Ich weiß gar nicht mehr, was ein Tag vor oder nach der Build oder genau am Tag der Build hat Google mal wieder so einen richtigen Dick-Move abgezogen. Sie veröffentlichen das, glaube ich, nicht wirklich vorher, oder ich hatte es nicht auf dem Schirm. Sie haben eben Android Studio 1.2.0 RC3 released. Also sie haben halt schon länger an Android Studio 1.2 gearbeitet und hatten da den dritten Release-Candidate fertig und haben einfach mal alle drauf geupgradet. Also jeder hat das angeboten bekommen, auch die, weil es ist es ein Release-Kandidat, ist es keine offizielle Final eigentlich. Mhm. Aber sie haben einfach mal das allen auch auf der Webseite zum Download angeboten. Die war noch buggy wie Hölle, aber vor allem, und jetzt kommt, der Versionssprung lässt es nicht erahnen, aber Android Studio 1.0 und 1.1 basierten auf IntelliJ Build 131, also in der IntelliJ 13, uralt Code, uralte Plattform, weil das halt damals, als man bei Google beschlossen hat, jetzt dieses Android Studio zu machen, und ich weiß nicht, wie Google und JetBrains da intern zusammenhängen, damals hat man das davon weggeforkt. Und Android Studio 1.2 basiert auf IntelliJ 141. Also ein Riesensprung. Oder 142. 135 und 141, so ist es. Es ist ein Riesensprung und darunter hat sich irgendwie alles ausgetauscht. Mhm. Und das hieß natürlich, irgendwie ganz viele Sachen an unserem Plugin haben halt auch nicht mehr funktioniert. Mhm. Und das so, ich glaube, ja, so 5 Stunden vor Launch oder so. Und wir haben jetzt immer noch ein paar Tickets offen und vor allem, also so völlig, also die Entwicklung von Android Studio und IntelliJ Plugins war bisher schon so ein totales Raten. Es ist so, es gibt keine Dokumentation, der Quellcode ist nicht dokumentiert, es ist nichts dokumentiert, es ist ganz übler Quellcode, den ich mir den ganzen Tag durchlesen muss. Es ist Open Source, schön und gut, aber es ist halt ganz mies. Und jetzt ist es noch krasser. Also da passieren einfach immer wieder ganz, ganz komische Probleme. Und das hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Und das passt für mich überhaupt nicht ins Bild, die ganze Zeit einen zu erzählen, auf man sei so offen und es sei alles Open Source und blub und bla, aber sie legen halt ihre Roadmap kaum offen. Das Einzige, was ich nach kurzem Suchen so auf die Schnelle mal gefunden habe, ist ein Dokument, eine Seite, wo sie eben so ihre Roadmap, so keine Roadmap eigentlich, sondern nur so, sie haben so Details, so okay, die nächste Android Studio Version heißt dann eben 1.3 und die basiert auf IntelliJ Build Nummer so und so viel. Das heißt, ich kann mich schon mal drauf freuen, demnächst.
Das bricht nochmal alles.
Aber wann sie 1.3 rausbringen, das sagen sie nicht.
2039.
Nee, wahrscheinlich heute oder in einem Jahr, man weiß es nicht. Mhm. So. Und eben gleichzeitig das kombiniert mit dieser Taktik, einen Release Candidate einfach mal produktiv auszurollen, weiß auch nicht, was denen da im Hirn rumgesprungen ist.
Ja, da hat halt einer auf den Knopf gedrückt.
Ja, gedacht, raus damit.
Machen wir heute. Ist
fertig.
Ich kann das. Ja, blöd. Aber kann man auch nichts machen, gell?
Ja, ist jetzt auch wieder, sind jetzt auch wieder entspannt.
Na gut. Kommen wir zu den Picks. So, das letzte Programmpunkt sozusagen. Open Tech Summit. Linux-Tag fällt ja dieses Jahr aus, aber es gibt eine nette Veranstaltung demnächst in Berlin. Das ist der Open Tech Summit und da kommen auch so ein paar Kernel-Entwickler, Leute, die Strickmaschinen programmieren, alles Mögliche. Treffen sich da, haben Spaß vor Ort. Wer am 14. Mai Zeit hat und nach Berlin gehen will, Leonard Pöttering kommt zum Beispiel, der SystemD verbrochen hat. Uns alle beglückt damit. Der kann da mit hingehen und Linux-Zertifikate gibt's auch. Jedenfalls, da der Linux-Tag ausfällt, wäre das halt so die Veranstaltungen, die man dieses Jahr noch besuchen könnte. Wer da Lust hat, kann da vorbeigehen. Wir haben ja letzte Woche auch eine Radio-Tux-Sendung rausgebracht und da haben wir die Möglichkeit, Tickets zu verlosen. Also wer noch Lust hat, schreibt einfach mal eine Mail an info@binärgewitter.de. Und dann finden wir da eine Möglichkeit, dass ihr da noch mit draufkommt. Ja, schreibt einfach was Nettes rein in die E-Mail und dann könnt ihr da kostenlos auf den Open Tech Summit am 14. Mai in Berlin, wenn ihr Lust habt, da vorbeizugehen. Boah. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht hin kann, aber so ist halt manchmal. Okay. Ansonsten, ja, Standardticket.
Wann ist denn nochmal 14?
14. Mai in Berlin. Du bist heute demnächst in Berlin, ne?
Ich bin ab 16. Mai in Berlin.
Na, tja, schade. Müsstest 2 Tage früher hingehen. So ein normaler Ticket kostet irgendwie sonst 25 Euro. Und es gibt wohl auch einen Teil für Kinder. Also zumindest für,
hey,
ja, so für, weiß ich nicht, 6, 7, 8, 9, 10, 14-Jährige.
Mhm. Die junge Generation anfixen.
Genau. Wo man
Spaß auf Technik.
Ein Track, mit, wo man mit denen was machen kann. Ich sehe auch gerade, es gibt einen Hörspiele-Podcast-Track. Ja, interessant. Also alles möglich da. Kann er auch noch selber mitmachen. Ach, Uncloud-Teil ist auch. Also Workshops für Kinder finde ich auch ganz interessant. Schön, dass sie sich auch darum kümmern. Tüfteln mit Elektronik und mit Linux und mit Open Source und ja, interessante Leute, die vortragen. Ein paar Leute kennt man auch so. Wow. Hab vielleicht Spaß, wenn ihr hingehen wollt. Wie gesagt, schreibt einfach eine E-Mail, dann können wir da noch kostenlose Tickets raushauen. So. Und natürlich hört die neue Radio-Tux-Sendung, wenn ihr noch nicht vorbeigekommen seid und das mitgekriegt habt. Wir haben über Plasma 5, also KDE 5 geredet und über eine Linux-Distribution, die Driscoll heißt. Jo, wer da Lust hat, kann da auch noch ein bisschen Audio hören. Dann jetzt muss ich mal wieder meinen Tab finden. Zu viele Tabs, einfach zu viele Tabs. Lustiges, was mir über den Weg gelaufen ist, wie sagst du zum Fußballspielen?
Ah ja, ja, habe ich auch Fußballspielen.
Ja, nicht professionelles Fußballspielen.
Also
Bolzen.
Ich kenne alles Bolzen, Kicken, aber Tschutten? Bitte was?
Der Tschutten. Der Tschutten.
Wie bezeichnest du ein zweites Frühstück oder das Frühstück?
Was habe ich nicht?
Genau.
Okay, nicht Znüni, nicht Neuner. Sagen wir
naja.
Frühstückspause.
Naja, wenn, dann wäre hier in Schwabenland, wäre es erst Vesper.
Ja, aber Vesper habe ich noch abends.
Ja, siehste.
Vesper ist keine
Uhrzeit. Du bist kein extra Schwabe.
Vesper ist keine Uhrzeit, Vesper ist eine Zubereitungsart.
Aha.
Ja,
jedenfalls ist es so ein Quiz, so ein Test und der fragt dich ab, wie du zu bestimmten Sachen halt sagst und sagt dir dann hinterher, wo du herkommst. Ja, also zum Beispiel Bezeichnung für ein rundes, flaches, süßes Gericht aus einem Teig aus Mehl, Milch und Eiern. Ja, hier in der Gegend, wo wir gerade sind, wäre das dann eher der Pfannkuchen.
Das.
Ich würde ja eher sagen, es ist ein Eierkuchen.
Ja, du bist
ja, siehst du?
Ja, bist ja auch.
Ja, nee. Und das Ding sagt dir dann relativ genau, also bei mir hat das auch ein gepasst. Es war tatsächlich an dritter Stelle auch ein Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Also das passt tatsächlich ganz gut. Die können dir dann sagen, wo du sprachlich quasi verwurzelt bist. Ja, ganz lustig. Könnt ihr mal ausprobieren. Dann wisst ihr, wo ihr herkommt. Wenn ihr es nicht sowieso schon wisst. Oder lasst es mal halt andere Leute machen. Oder macht es zusammen und dann könnt ihr gleich noch drüber diskutieren, wie welches Wort jetzt eigentlich was heißt. Ja.
Verdresche.
Verdresche. Okay. Lustig fand ich jetzt auch diese, ich habe es glaube ich schon wieder zugemacht. Die eine, das Bezeichnung für ein süßes Gebäck in Form einer menschlichen Gestalt, das am Martinstag
Bildbrot.
Ja, ich kenne das Ding nicht mal.
Ich auch nicht.
Was habe soll noch das? Nie. Was da?
Der Witz ist, ich hab mir dann überlegt, so, scroll mal weiter runter. Was? Lebkuchenmann, glaube ich.
Gott sei Dank gab es den Punkt unbekannt. Ja.
Ja, so eine Scheiße machen wir nämlich einfach gar nicht. So ist das nämlich.
Auch die Bezeichnung für eine gebratene flachen Kloß aus zerhacktem Fleisch.
Ja, da musst du aber wiederum so hart deutsch sein, dass du das die ganze Zeit so Zeug, also so Frikadellen, Buletten, Fleisch, Fleischküchle natürlich, gell?
Bulette.
Fleischküchle.
Bulette.
Ja. Also, da musst du dich die ganze Zeit so was auch beschäftigen. Ja, Fleischpflanzerl ist natürlich schön.
Fleischkarpfel.
Fleischkrapfel.
Beefsteak.
Faschiertes Leibchen. Ja. Ich hätte gern drei faschierte Leibsche.
Kommt das?
Also, viel interessanter finde ich, wo sagt man faschiertes Leibchen?
Keine Macht Ahnung. Denn sowas?
Keine Ahnung.
Das hätten sie dahinter packen können.
Ja. So eine Art Wahlomat.
Ja, dann wäre es ja zu einfach. Dann würdest du ja immer das wählen, wo du bist. Aber hinterher gibt's dann so eine schöne Übersicht, wo du
muss ich geografisch einordnen. Und so wirklich so richtig so auch auf Ort.
Ja, so nicht nur auf Ort. Also erstens, du siehst so Orte und du siehst auch so aus, oder du siehst so angerötet, glaube ich, so die Gebiete, wo es einigermaßen, genau, so Heatmaps einigermaßen, wo du so herkommst ungefähr sprachlich. Und das ist schon...
Ganz klar.
Hausschuh. und das ist auch, wie sagst du, zu einer Uhrzeit, ja, Viertel elf ist das natürlich, ja.
Viertel elf.
Das ist auch gut. Wie sagst du zu frohes neues Jahr?
Frohes neues.
Frohes neues Jahr, was weiß ich, ja.
Bezeichnen wir einen Steinschleuder? Zwistel, das ist auch so bayerisch, oder?
Was weiß ich. Wie sagst du zu einem Sessel?
Ein Viertel?
Sessel? Auch sehr gut. Schluck auf. Ja, ist Schluck auf. Ja. Das ist eine Reißzwecke. Da langweiliges
Land. Also ich meine, das ist natürlich dann besonders lustig bei Leuten so wie dir, die ursprünglich so irgendwie aus dem Osten und jetzt in den Südwesten gekommen sind, ne? Und dann haben sich so ein paar Sachen aus der einen und ein paar Sachen aus der anderen also durchgesetzt.
Ja.
Und dann wird's vielleicht auch schwer für.
Ja, na, also
platzieren sich in der Mitte in Dresden.
Na gut, du kannst es natürlich so ein bisschen beeinflussen. Du weißt ja, wie die Sachen in deiner Heimat ausgesprochen werden und hier und je nachdem, was du dann halt
du bist so subjektiv
ankreuzt, kommst du halt dann irgendwo her. Ja. So, Alter noch eingeben.
Klar, das zählt auch noch rein.
Auf jeden Fall.
Oder das ist nur für die Statistik, kommst, das kriegt Google.
Und dann hast du so eine Heatmap, wo du ungefähr
herkommst. Oh je, Leipzig, Berlin, Göttingen fast.
Göttingen. Und dann komischerweise aber hier unten, und das ist wahrscheinlich wegen der Zeit, ja, wo also Viertel vor, ja, wo sagt man woanders als Viertel elf oder so. Ja. Das passt dann schon einigermaßen. Naja, jedenfalls könnt ihr mal ausprobieren, wo ihr sprachlich herkommt. Gut, dann Impressumsdatenschutzgenerator, wer das mal braucht für seine Seite. Ich habe jetzt die bei Binary wieder letztens angepasst und deswegen Pick. Kann man nochmal raussuchen und vielleicht anpassen, weil da ändern sich ja die Sachen auch ständig und immer ganz wichtig, da up to date zu sein, nicht, dass doch mal jemand vorbeikommt und sagt, du, und dann gleich mit dem Anwalt vorbeikommt. Zwei Serien, die ich gerade gucke, Scorpion und Forever. Scorpion, Scorpion, so ein Typ oder mehrere Typen, die ganz hohen IQ haben und lustige Dinge tun. Manchmal over the top, ja, aber ganz lustige Fälle, die sie halt lösen mit ihrem
Raumschiff.
Nee.
Mit ihrem IQ.
Genau. Die arbeiten halt für, was weiß ich, fürs FBI oder Homeland Security, such mich mal, und lösen da abstruse Fälle, und das einfach, weil sie super gut sind und auf Sachen kommen, auf die andere nicht kommen. Und Forever, der Typ kann nicht sterben. So ein Medical Examiner, der nicht sterben kann. Der immer, wenn er irgendwie stirbt, dann nackt neu aufwacht. In einem Fluss aufwacht.
Also kann er doch sterben.
Naja, nicht wirklich, ja.
Also er kann sterben, aber er schafft es nicht ganz.
Ja, genau. Also er verschwindet dann einfach und ist dann nackt im Fluss wieder. ja. Ist auf jeden Fall ganz lustig gemacht.
Dann muss er sich neu wieder Pistole, Shotgun, Maschinengewehr in der Reihenfolge für den Ego-Shooter.
Ja, besorgen, genau. Genau. Ja, genau. Ist neu gespawnt irgendwo, ja. Also. Aber ist ganz, ganz nett gemacht, und man, gut, es ist mal wieder New York, ja, kennt man jetzt mittlerweile schon in- und auswendig, aber es, und Polizei lösen Fälle, irgendwelche Leute sind tot und es wird halt geguckt, wer war es im Endeffekt, ja, und dann gibt's natürlich...
Crime, nennt man das.
Ja.
Heutzutage.
Crime. Ja, genau. Oder wie heißen die denn? CSI oder so, gell? So ähnlich.
CIS, ja.
ICU.
Navy ICQ.
genau, Navy ICQ.
Navy ICQ LA.
der Teil ist halt normal, ja, irgendwelche Leute lösen Fälle, aber es ist ganz charmant gemacht und mal auch nicht auf so modern, dadurch, dass diese Hauptfigur, dieser Dr. Henry Morgan halt, was weiß ich, aufgewachsen im 15., 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert ist, und da zum ersten Mal stirbt und dann halt leider nie wieder und halt so eine alte Uhr mit sich rumträgt, alt gekleidet, sich ein bisschen so halt, naja, im Gegensatz zu anderen Serien wie dieses Navy NCIS Zeug, besonders das Los Angeles, wo halt nur noch über Tech-Wände und mit Microsoft-Manier Skype immer aufgerufen wird, sind die halt so ein bisschen oldschool. Selbst der Henry Morgan hat nicht mal ein Telefon, nicht mal ein Handy. Also Telefon aber schon, aber nur eins mit der Gabel, ja, noch so oldschool und Wahlscheibe, so nach dem Motto. Mal wieder was in eine andere Richtung und deswegen ganz lustig gemacht. Ja, also wer noch was zum Gucken braucht, ja, vielleicht brauchst du ja was.
Du jetzt schon mit Fernsehserien um dich schmeißt,
ja,
dann schmeiße ich zurück.
Mach mal.
Weil wir hatten am Anfang ja so Manga oder so und jetzt kommt Safe for Work Manga. Wer es nicht kennt, wirklich was verpasst. Das hat vielen Leuten damals, glaube ich, die Augen geöffnet, dass Manga nicht nur scheiße ist. Cowboy Bebop ist eine Serie und wurde leider nur eine Staffel von produziert, 26 Episoden, glaube ich, und ein Film.
Okay.
Und also es gibt auch noch einen Kinofilm, der hier nur auf DVD rauskam. Und es ist eine Serie über ein paar Kopfgeldjäger, ich glaube so was im Jahr 2070 oder so.
Ja, 71, ja.
Ja. Und also es sind halt interstellare Kopfgeldjäger und die heißen halt alle Cowboys und die sind auf einem Raumschiff, das ist die Bebop, deshalb heißt das Ganze Cowboy Bebop und das hat halt irgendwie so alles, was man so von so typischen japanischen Serien und auch überhaupt erwartet, also ja, ist total toll und was sehr cool daran ist, was ich eben am Anfang nicht gedacht hätte, das funktioniert. Der Name leitet schon so ein bisschen drauf hin. Es hat sehr viel Blues, die Serie. Mhm. Also jede Folge hat auch in irgendeiner Weise, der Titel einer Folge ist in der Regel in irgendeiner Weise mit irgendeinem Bekannten aus der Blues-Jazz-Richtung oder anderen melancholischen Musikrichtungen verwandt oder angelehnt. Und das spielt eben da auch ein sehr großes Thema, spielt sozusagen die melancholische Bluesmusik in dem Ganzen. Mhm. Und hat eine sehr, sehr tiefe, also ich glaube, das hat 10-mal mehr Tiefe als zum Beispiel sowas wie Lost, wo das irgendwie über 5 oder 6 Staffeln oder wie viel es da gab, irgendwie breit getreten wurde. Und bei Cowboy Bebop steckt das alles einmal komprimiert in 26 Episoden drin. Und es ist so schade, dass damals 98 das nicht fortgeführt wurde. Und das habe ich gerade einfach, also ich habe das schon früher geguckt und ich habe das irgendwie gerade einfach wieder für mich entdeckt. Und
gut, ich nehme das gleich mal in meine Guckliste hier auf.
So, andere Dinge, die ich früher schon gemacht habe, die ich jetzt gerade wieder entdecke, wie schon, glaube ich, in der Pre-Show erwähnt, Command & Conquer Generals, habe ich vor kurzem im Mac App Store gefunden, weil jedes Jahr ist das Jahr von Linux auf dem Desktop, aber speziell dieses Jahr ist das Jahr von Gaming auf dem Mac. Und zwar Gaming, so wie es sein muss, nämlich das Spielen von alten Spielen, die es früher schon ganz woanders gab.
So. Aber dafür gibt's doch mittlerweile Steam. Egal.
Ja, Steam gibt's ja auch auf dem Mac.
Ja.
Da
gibt's doch bestimmt auch Command & Conquer.
So, und also.
Aber eigentlich nichts kommt über Red Alert 2.
Kann man jetzt drüber streiten. Command & Conquer Generals wurde auf den Mac portiert von Aspire. Die machen eigentlich sehr solide Portierungen da in der Regel.
Okay.
Und die haben anscheinend auch, so wie ich das gelesen habe, auch einen totalen tollen Kundensupport. Und das ist eben das Hauptspiel und die Extension Zero Hour, 15 € oder so.
Stunden.
Übertriebener Preis für ein Spiel von 2004, aber andererseits, hey, geschenkt und schön stundenlanger Spielstasi. Und es ist jetzt erst möglich, weil Command & Conquer Generals erst vor kurzem, weiß nicht, vor 1-2 Jahren oder so, vom Index kam.
Echt?
Ja, weil das Spiel war in Deutschland auf dem Index wegen der expliziten Gewalt und Terror und Leidensdarstellung
von Menschen und
Leid. Also konkret, wer sich nicht dran erinnert, in Command & Conquer Generals gibt's diese Terroristenfraktion, die GLA, die kämpft irgendwie mit eher hinterlistigen Methoden, also Selbstmordattentätern, irgendwie rennen dann halt einfach auf die gegnerischen Panzer drauf und explodieren. Und das ist alles aus heutiger Sicht gar nicht mehr so kritisch zu betrachten, glaube ich. Also wir haben heute schon unsere entsprechende gesellschaftliche Abstumpfung damit gefunden, glaube ich.
Ja, und ist schon normal.
Genau. Und das war halt damals, als das Spiel, glaube ich, 2003 rauskam, halt echt so in Deutschland nicht so cool. Und das kam deswegen auf den Index. Und dann kam eine deutsche Version raus, die hieß dann Command & Conquer Generäle. Da sind dann eben die Terroristen, die sich selber in die Luft sprengen, sind durch irgendwelche Waschtrommeln oder so in der Gegend rumfahren ersetzt worden und auch so, dass irgendwie der Biogas-Truck.
Ja, Menschen sind Cyborgs.
Genau. Also der konnte halt, in der Originalversion gibt's halt irgendwie so einen Traktor, der halt so Bio-Müll irgendwie Soße von sich gibt. Und die Menschen darin eben so vergiftet und die sterben dann so schreiend. Und um dem Ganzen der Indizierung dazu entgehen, hat EA das damals dann so diese Menschen in Cyborgs umtituliert. Die sind zwar immer noch an Gift gestorben und haben geschrien, als sie gestorben sind, aber es waren Cyborgs und deshalb war es nicht mehr schlimm. Hm. Und da sieht man auch, wie blöd der deutsche Jugendschutz irgendwie manchmal funktioniert, aber gut. Das ist abgelaufen und jetzt gibt's die Originalversion im Mac App Store.
Ah, so. Okay. Ist sie dann auch in Deutsch?
Nee. Die ist auch auf Deutsch verfügbar, aber ich spiele sie jetzt gerade auf Englisch. Mhm. Und ich glaube, die Fraktionen wurden damals irgendwie auch umbenannt. Also im Original heißen sie halt irgendwie USA, GBA und China. Und in der generelle Version hieß es dann irgendwie Westallianz und Asiatischer Pakt und so. Also eine völlige Augenwischerei, aber gut, muss dann sagen. Das macht sehr viel Spaß, da immer mal wieder so eine Runde Skirmish zu spielen. So 20 Minuten und dann gut. So, und dann das andere, ein Spiel, das ich selber nicht spiele, weil es mir einfach noch zu neu ist. GTA 5. Grand Theft Auto 5 ist ja nicht so lange und gibt's erst seit kurzem auf dem PC und da gibt's dann halt auch Mods, wie das für ein GTA so gehört.
Und der schießt da Autos.
Die coolste Mod ever. Da hat einer eine Mod gebaut, die eben dafür sorgt, dass ihr mit eurer Kanone, also mit eurem Gewehr oder eurer Minigun, was ihr habt, anstatt Kugeln verschießt ihr halt Autos. Also echte Automodelle aus dem Spiel. Ich weiß nicht, wie das performance-technisch so läuft, aber das ist einfach so absurd komisch.
Sehr wichtig.
Ja. Einfach mal Autos verschießen.
Gut. Sind wir durch, oder? Mit der Sendung? Faszinierend.
Ja.
Es war doch länger, als ich gedacht hätte hier. Aber schön, dass ihr doch noch dran wart, geblieben seid, sozusagen. Und vielleicht habt ihr jetzt noch Tipps bekommen, wie ihr weiter prokrastiniert.
Professionell prokrastinieren, das wird auch gelernt sein.
Ja, ne? Genau, indem ihr euch jetzt Generals nochmal aus dem Schrank holt. Ich weiß nicht, irgendwo hatte ich Command & Conquer die ersten 10 Jahre, wo alle Command & Conquer Spiele so drin waren. Ich glaube, die muss ich auch nochmal rausholen. Wenn ich denn die Zeit habe, komme ich da irgendwann nochmal um die Ecke mit. Gut, wenn nicht, findet ihr schon irgendwas zu tun? Wenn nicht, Fernsehserien, ihr wisst schon, ihr kennt schon, oder macht zumindest die Sprachtests und lernt, wo ihr herkommt.
Wo ihr herkommt.
Genau. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät. Und
Dinge.
Auf jeden Fall.
Immer Internet. Schön safe for work bleiben auf Arbeit und anderswo prokrastinieren. Professionelles Prokrastinieren.
Im Internet.
Ja, hauptsächlich, ja.
Ja. Genau. Oder vor anderen.
Generals kann man auch offline spielen.
Das waren noch so Spiele, die konnte man noch offline spielen.
Ja, das ging noch offline,
ja.
Heutzutage ist es ist nicht so alt, dass man irgendwie beim Multiplayer dann aussuchen muss, irgendwie hier, wie hieß das so,
TCP/IP
oder IPX oder, das muss man nicht, es gibt auch Matchmaking, aber
ja, die gute alte Zeit.
Gute alte Zeit.
Bei StarCraft, ja, IPX. Da musst du erst IPX nachinstallieren. Bei Windows noch.
Ja,
so war das damals. Okay, genug von den Jungs, die von Krieg erzählen. Irgendwas ist lame, sagt der Leadname. Und wir wünschen eine gute Nacht oder guten Tag oder wo auch immer ihr gerade seid.
Wo und wann?
Raumzeitkontinuum.
Sowieso. Podcasts sind das einzige Medium, die das können.
Die im Raum Reitzahn
kommen. Im Reitraum, Reitzaum.
Sich bewegen können.
Oh, besser wird's nicht.
Flow. Genau. Jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.